Ines Schwertner ist heute bei uns zu Gast, genauso wie Markus Blume, Fight Medic und zugeschaltet aus Mexiko, El Matevis. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend, freue mich, dass Sie reinschauen. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, seit heute ist klar, der Tankrabatt endet und zwar zum 1. Juli. Man könnte auch sagen, pünktlich zum Beginn der Sommerferien. Und ich frage mich gerade, ob Ines Schwertner, die Chefin der Linkspartei, auch das einordnet unter eine Rubrik, die sie neulich mit einem schönen Satz beschrieben hat. Alles, was diese Regierung hinkriegt, sind alles Schweinereien. Zu diesen Schweinereien gehört auch, dass die Regierung vorhat, sämtliche Arbeitsrechte mit der Kettensäge zu schleifen, sagt sie. Und sie beschreibt auch, wie es die Linkspartei machen würde. Höherer Spitzensteuersatz, höhere Unternehmenssteuern, saftige Vermögenssteuer. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, wie klingt das in seinen Ohren? Markus Blume ist bei uns, bayerischer Minister für Wissenschaft. Früher mal der Mann für die Abteilung Attacke als Generalsekretär für Markus Söder, heute top seriös. Es geht heute um ein bisschen was in Berlin. Es geht um die großen Stellschrauben der Republik. Es geht um Rente, geht um Steuern, um die Zukunft der Arbeit. Sein Chef, Markus Söder, sitzt mit am Tisch, zur Erinnerung, der Mann, der sehr teure Steuersenkungen durchgesetzt hat. Mütterrente, Agrardiesel, Gastrosteuer, kostet summa summarum 10 Milliarden. Und trotzdem ist irgendwie kein Schnitzel billiger geworden. Stattdessen fehlt ziemlich genau diese Summe im nächsten Haushalt, nämlich 12 Milliarden. Herzlich willkommen. Ja, und Veit Medic ist bei uns, Politikchef bei den Kollegen vom Stern. Der sagt, nicht nur dieser Sozialgipfel heute zeigt, für diese Regierung beginnt jetzt ein Monat für die Geschichtsbücher. Und weil in diesen Tagen ausnahmsweise Fußballmetaphern erlaubt sind, schöner Satz, die Regierung, die bei den Reformen eigentlich schon in der Nachspielzeit sein müsste, diskutiert stattdessen immer noch über die Spielregeln und der Anstoß wird immer weiter verschoben. Und dann gibt's da noch einen Satz, über den wir reden müssen, finde ich, hat er neulich bei Politico fallen lassen, so nebenbei. Und der Satz geht so. Friedrich Merz hat eine gewisse Lust am Untergang. Puh, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Gleich zu Beginn aber sind wir verbunden mit El Matevis. Guck mal, da steht er in Mexiko. Schön, dass das klappt. Freue mich, dich zu sehen, Elmar.
Hallo, lieber Markus. Hallo in die Runde nach Hamburg.
Elmar, du bist in Mexiko. Wo seid ihr da genau eigentlich, wenn ich fragen darf?
Also wir sind hier auf dem Platz der Republik in der Mitte der Stadt in Mexico City. Und tatsächlich wird hier schon geprobt. Deswegen ist ein bisschen Remi-Demi vielleicht gleich mal im Hintergrund. Die Musik wird ganz laut gedreht, weil es natürlich Partys geben soll während dieser Fußballweltmeisterschaft.
Alles kein Problem. Wir nennen das hier zu Lande ja Rambo-Zambo, aber das ist ein anderes Thema. Wir müssen reden, Elmar, über Iran, über Amerika. Die USA haben vergangene Nacht sozusagen Vergeltung geübt für den Abschuss eines Hubschraubers. Der Iran hat diesen Hubschrauber angegriffen mit einer Drohne, dem Vernehmen nach. Wie geht's denn da jetzt weiter? Man hat das Gefühl, obwohl Trump ein ums andere Mal verkündet, wir sind ganz kurz davor, einen Deal abzuschließen, findet hier was statt und dort was statt. Und dann kommen so harte Sätze wie, das ist eine Reaktion auf das, was da gestern Abend mit dem Hubschrauber passiert ist. Das muss sehr entschlossen sein und es ist wichtig, darauf zu reagieren. Und wir reagieren jeden Moment darauf. Das klingt nicht nach Ende dieses Krieges.
Ja, das sieht nicht danach aus. Also die amerikanischen Medien notieren, dass Donald Trump ja schon 37 Mal gesagt habe, dass dieser Krieg kurz vor dem Ende steht. Nun nach diesem Angriff oder Abschuss des Hubschraubers, bei dem die Besatzung Glück gehabt hat. Also sie ist tatsächlich gerettet worden nach mehreren Stunden im Wasser. Wenn es dabei tote US-Soldaten gegeben hätte, wäre es vielleicht in eine große Eskalation schon gegangen. Jetzt war es so, dass die Vereinigten Staaten Vergeltung geübt haben, aber eben sehr dosiert, könnte man sagen. Allerdings hat er Iran dann wiederum zurückgeschlagen und hat eine Reihe von Zielen in Kuwait, in Bahrain und auch in Jordanien angegriffen. Wir wissen nicht genau, wie große Schäden es vielleicht gegeben hat. Es sind eine ganze Reihe von Drohnen offenbar abgefangen worden von der Luftabwehr. Aber das alles sieht natürlich nicht nach einem nahen Friedensschluss oder nach diesem Deal aus, der ja nun mal die Grundlage schaffen sollte für weitere Verhandlungen.
Und das hat Trump offenbar veranlasst zu einer Pressekonferenz. Wir hören mal kurz rein, ein entscheidender Satz, der da gefallen ist.
Wir werden sehen, was passiert. Aber wir haben sie gestern hart getroffen und wir werden sie heute wieder hart treffen, falls sie es verpassen, falls sie ihren Fernseher nicht einschalten. Und wir werden sehen, was mit dem Deal passiert. Wir waren einem Deal wirklich sehr nahe. Aber sie halten uns hin, sie spielen mit uns. Denn wissen Sie was? Sie hatten es mit einigen sehr dummen Präsidenten zu tun.
Was heißt das, Elmar? Ist das der Beginn, die Ankündigung einer neuen Eskalation?
Ich bin mir da nicht sicher, weil eigentlich weder Donald Trump noch der Iran Interesse daran haben, in eine ganz große Eskalation wieder einzutreten. Mhm. Er hat signalisiert, dass es nochmal Schläge geben könnte und es hängt davon ab, wie die ausfallen. Also wenn es Schläge sind gegen die Energieinfrastruktur des Iran, wenn Trinkwasserreservoirs getroffen sein könnten, es gab das Gerücht, dass das schon bei diesen letzten Schlägen passiert sein könnte, deshalb auch die Antwort wiederum des Iran. Also man muss das abwarten. Aber das Interesse an einer weiteren Eskalation ist eigentlich gleich null. Es zeigt aber, dass beide Seiten jetzt unter Druck stehen, irgendwo der anderen entgegenzukommen, damit man das retten kann, was man vielleicht schon mal in den letzten Tagen miteinander besprochen hat. Es sind auch jetzt wieder Unterhändler von Katar im Iran selber, vielleicht mit neuen Vorschlägen. Also ich würde abwarten wollen, ob es in eine Eskalation geht. Ich tippe eher darauf, dass man versucht, irgendwie wieder an den Verhandlungstisch zu kommen.
Und wie sehr ziehen Trump und Netanyahu da noch an einem Strang? Sehr interessant zu lesen, was da gerade passiert. Also man hat den Eindruck, Leute aus Trumps Umfeld stecken Medien immer wieder durch, Details aus diesen Gesprächen. Man kriegt das Gefühl, da wurde sehr, sehr hart miteinander gesprochen. Dann kommt die andere Seite, Netanyahu und seine Leute lassen durchsickern über israelische Medien wiederum, dass das mit die härtesten Gespräche waren, die die beiden je miteinander geführt haben. Gibt es da ein echtes, tiefes Zerwürfnis? Und wie schnell kann das für Trump zu einem Problem werden, wenn jemand wie Netanyahu einfach gar nicht mehr auf ihn hört?
Ja, die amerikanischen Beobachter sehen das als ein tiefes Zerwürfnis, weil einfach die Interessen so unterschiedlich sind. Netanyahu will, dass dieser Krieg eigentlich weitergeführt wird, bis es eben am Ende einen Sieg über das iranische Regime gibt. Donald Trump will das nicht, weil die Nebenwirkungen viel zu schlimm sind für sein Land. Die Inflationsrate ist jetzt auf 4,2% geklettert. Mhm. So, nun hat es eben vor über einer Woche an dem Montag diese Eskalation im Gespräch offenbar gegeben, wo Donald Trump heftig geschimpft haben soll über Netanyahu. Er hat es aber geschafft in diesem Gespräch, Netanyahu davon abzuhalten, weitere Schläge im Libanon zu führen. Das hat sich dann am Wochenende wieder geändert. Da hat Netanyahu diese Schläge befohlen. Genau. Donald Trump war, ich sag mal, stinksauer, weil er das Gefühl hatte, dass Netanyahu nicht auf seinen Rat hört. Er will eigentlich nicht gefährden, dass man vielleicht doch zu einer Verhandlungslösung kommt. Und so gab es dann am Sonntag und auch am Montag weitere Gespräche zwischen Trump und Netanyahu. Aber es wird hier sehr klar, dass Netanyahu auf der Linie bleibt. Wenn die Sicherheit Israels in irgendeiner Weise gefährdet ist, dann wird er weiter eben Angriffe unternehmen. Und ich glaube, ganz wichtig nach den letzten Tagen ist, dass Donald Trump da schwach wirkt. Auch der Iran hat das erkannt. Er muss ja davon ausgehen, wenn man irgendeine Verhandlungslösung findet, dann ist die das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben steht, weil möglicherweise Benjamin Netanyahu dann wieder die nächste Auseinandersetzung oder Eskalation vom Zaun bricht.
Ich meine, es ist wirklich spannend. Die Ansage war ja zweimal, lass es. Schlag nicht zurück an Netanyahu. Zweimal macht das dennoch. Beim dritten Mal, dem Vernehmen nach, ist Trump dann in der Lage, in letzter Sekunde davon abzuhalten. Das ist offenbar dieses Zerwürfnis, von dem du sprichst. Was kann in deinem schlimmsten Fall passieren? Weil die Interessen gehen doch unglaublich weit auseinander. Trump muss zu Hause, du hast es ja genau beschrieben, gerade versuchen, diese Inflation irgendwie in den Griff zu kriegen. Netanyahu wiederum hat ja seit April, wenn ich nicht irre, Angriffe aus dem Südlibanon, hat das Interesse, dass der Iran keine Atommacht wird, keine Bombe kriegt. Das ist ja alles nicht vom Tisch. Das ganze Zeug ist nach wie vor da. Das heißt, da gibt es zwei Interessen, die diametral auseinanderliegen.
Ja, das Problem ist, dass eben die Militärkampagne seit dem 28. Februar nicht zu den Erfolgen geführt hat, auf die man gehofft hatte in Israel und auch in den USA, nämlich dass das iranische Regime beseitigt wird, man vielleicht einen Regimewechsel hat, dass das iranische Militär nicht mehr in der Lage ist zuzuschlagen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Es gibt offenbar noch große Kapazitäten an Raketen und auch an Drohnen. Und das Dritte, dass die Vereinigten Staaten die Kontrolle über die Straße von Hormuz und den Welthandel gewissermaßen an Iran verloren haben. Sie hatten sie selber nie, aber die Straße war offen. Nun kann der Iran nach Belieben da agieren offenbar. Und aus dieser Position der Stärke heraus diktiert Iran auch ein Stück weit, dass es ein großes Entgegenkommen geben muss der USA, damit man überhaupt bereit ist, über das Eingemachte, nämlich das Nuklearprogramm, zu verhandeln. Und dazu gehört, dass Donald Trump bereit sein müsste, große Geldsummen zur Verfügung zu stellen, damit der Iran möglicherweise wieder an festgefrorene Gelder kommt, die damals im Zuge der Sanktionen eingefroren waren, oder dass man sogar eine Art Investitionsfonds auflegt. Damit hat die US-Seite mal gewinkt, mehrere hundert Milliarden Dollar, damit man eben das Land, also die Schäden, die angerichtet worden sind, wieder in Ordnung bringt. Aber nur dann eben, wenn der Iran bereit ist, auch sein komplettes Atomprogramm dauerhaft aufzugeben und auch das hoch angereicherte Uran abzugeben. Also Iran fühlt sich momentan stärker und das macht es natürlich sehr schwierig, zu irgendeiner Verhandlungslösung zu kommen.
Exakt, das sagen die auch. Ich schaue mir das gerade nochmal an. Es gab einen Post des iranischen Außenministers Araghchi, der sagte, trotz ihrer Niederlagen auf dem Schlachtfeld haben sich die Amerikaner entschieden, unsere Entschlossenheit weiter auf die Probe zu stellen. Wenn ihr sicher sein wollt, ist es am besten, ihr fahrt einfach nach Hause und verlasst unsere Gegend. Ich meine, das zeugt nicht davon, dass da jemand bereit ist, in irgendeiner Form zurückzuzucken.
Ja, und das ist ein großes Problem, weil jetzt eigentlich das alles so bleiben kann wie in den letzten Wochen. Das heißt, es gibt immer mal Schläge hin und her. Man kommt zu keiner wirklichen Verhandlungslösung, noch nicht mal zu echten Verhandlungen, weil diese Vorvereinbarung gar nicht zustande kommt. Und dann kann natürlich jeder Vorfall wieder aus dem Ruder laufen und zu einer wirklich großen Eskalation führen. Beispiel eben dieser Abschuss des Apache-Helikopters. Wenn die US-Soldaten dabei getötet worden wären, dann wären wir vielleicht schon mittendrin wieder in diesem großen Krieg.
So, und in Israel, Elmar, abschließend noch mal gefragt, scheint offenbar das Gefühl um sich zu greifen, dass man zunehmend im Stich gelassen wird von den USA, von dem alten Verbündeten. Netanyahu wird zitiert, auch in dem Zusammenhang, der in einer Kabinettssitzung am Montagabend gesagt haben soll, könnte sein, dass wir in eine Situation kommen, in der wir den Iranern allein und ohne Rückendeckung der USA gegenüberstehen, mit allen damit verbundenen Kosten, Rüstungsausgaben und weltweite Isolation.
Ja, das ist, glaube ich, die größte Sorge für Israel, dass wenn man eben am Ende zu einer Lösung mit Iran kommt, der dem Iran auch massive Geldmittel in die Hand gibt, dann ist das Misstrauen extrem groß, dass dann auch wieder gebaut wird an Atomwaffen, an langreichenden Raketen, die Israel gefährden könnten. Also Benjamin Netanyahu hat den Eindruck, weil er ja nicht mit am Tisch sitzt bei diesen indirekten Verhandlungen, dass er möglicherweise am Ende mit einem Deal präsentiert wird, von dem Donald Trump ja sagt, Netanyahu könne da nichts ablehnen. Er, der amerikanische Präsident, habe das Sagen. Genau. Und das gefällt natürlich dem israelischen Premierminister überhaupt nicht.
Die Amerikaner selber, Elmar, ich habe das Gefühl, wenn man sich in Amerika umhört, wenn man auch Wahlkampfveranstaltungen sieht, Kritik an Israel, harte Kritik an Israel gehörte in der Vergangenheit bei den Demokraten fast schon zum guten Ton. Mittlerweile hört man das aber auch in der republikanischen Partei. Das heißt, diese harte Kritik an Israel ist etwas, was fast schon zum Standardrepertoire gehört. Ich habe den Wahlkampf von James Fishback gesehen in Florida. Jemand, der sehr weit rechts steht und der nicht nur harte Israel-Kritik geäußert hat, sondern insbesondere seine Anhänger dann einen nahtlosen Übergang zu richtig hartem Antisemitismus auch gefunden haben. Was passiert da gerade?
Ja, da ist, glaube ich, was ins Rutschen gekommen, mindestens mal bröckelt es. Letzte Woche haben ja 4 republikanische Abgeordnete im Kongress mit in dieser Anti-Kriegsresolution mitgemacht, mit den Demokraten. Da sind also 4 Überläufer. Das zeigt, dass man langsam auch ein Stück weit den Mut hat, sich gegen Donald Trump zu stellen. Ein Kriegsende würde ja bedeuten, dass die Ziele nicht erfüllt sind und Iran weiterhin eine große Bedrohung auch für Israel bleibt. Da sieht man ein kleines Abrücken und wir sehen innerhalb der republikanischen Bewegung tatsächlich eine ganze Reihe von auch namhaften, die tatsächlich auch antisemitische Äußerungen tun. Also auch da hat der Präsident Schwierigkeiten, das unter Kontrolle zu halten. Das hat natürlich in großen Teilen damit zu tun, dass die alle da fürchten, bei den Wahlen im November abgestraft zu werden, wenn dieser Krieg weitergeht, wenn die Preise weiter in die Höhe gehen. Wie gesagt, die Inflationsrate mit 4,2%, der höchste Stand seit 2023. Und das erklärt dann eben auch, dass sie sich in solchen Fragen gegen den Präsidenten, aber auch gegen ihre bisherigen Überzeugungen richten.
Frage zum Schluss, Elmar, weil es ja um die Fußball-WM geht, ganz offensichtlich. Du bist nicht zufällig in Mexiko. Wie sehr ist dieses Ereignis dazu angetan, möglicherweise das Land wieder ein bisschen emotional zumindest zusammenzuführen. Und es ist ja ein ganzer Monat eigentlich, der da an Feierlichkeiten bevorsteht. Trump wird 80, Amerika wird 250 und so weiter. Das heißt, da feiert ein Land sich jetzt mal kollektiv selbst. Ist den Amerikanern nach Feiern überhaupt zumute?
Ich glaube nicht, weil wir sehen ja, dass das Turnier kein fröhliches Friedensfest wird, sondern es überschattet von eben den steigenden Preisen, die auch die Fans in den USA nerven. Dann natürlich auch, dass die Zuwanderungsdebatte durchschlägt, dass hier ganz offenbar Mitglieder von Mannschaften, aber auch der eine Schiedsrichter der FIFA aus Somalia halt an der Einreise gehindert wurden. Also man sieht hier sehr deutlich, dass die politischen Themen alles überschatten. Donald Trump ist auch nicht derjenige, der das verhindern kann, weil er es ja selber ein Stück weit befeuert, indem er sich vor allen Dingen selber feiert. Wir haben am Wochenende diesen UFC-Fight im Garten des Weißen Hauses. Wir haben ein Fest zum Unabhängigkeitstag, das in Kulissen stattfindet, die an das alte Rom erinnern. Also das sind alles Dinge, da sind viele Amerikaner auch genervt, weil sie sagen, der Präsident kümmert sich eigentlich nicht um die Belange der Bürger und die Fußball-Weltmeisterschaft steht da nicht ganz oben auf dem Zettel, zumal es in den USA natürlich andere Sportarten gibt, die wie Baseball, Basketball, Football oder Eishockey wichtiger sind.
Also, danke dir ganz herzlich, Elmar. Alles Gute. Noch sehr gerne der Hinweis, morgen ab 17.15 Uhr, glaube ich, läuft hier im ZDF der WM-Countdown. 17.15 Uhr sollten wir alle dabei sein. Alles Gute euch und viel Spaß in Mexiko. Und ich würde gerne vielleicht zu Beginn Markus Blume fragen. Blume, weiß gerade, um was geht und Sie sozusagen die Regierung in gewisser Weise hier repräsentieren. Woran haben Sie da eigentlich mehr Erwartungen? Das erste Spiel Deutschland gegen die Fußballgroßmacht Curaçao oder an die Reformen zum 1. Juli?
Ich glaube an beides, weil ich ein Grundoptimist bin, an die deutsche Nationalmannschaft, weil USA für uns ein gutes Pflaster war. Kann mich noch gut an die letzte Fußball-WM dort erinnern, als wir als Weltmeister vom Platz gegangen sind am Ende. Jetzt muss man natürlich ein bisschen Erwartungsmanagement machen. Auch Gegner, die man vielleicht nicht so am Zettel hat, können schwierige Gegner sein. Und in gewisser Weise ist es auch so ein bisschen die Situation, gerade in der Politik. Ich bin mir sicher, dass wir in dem Juli was sehen werden, weil jeder weiß, wenn nichts passieren würde an Reformen, das wäre die denkbar schlechteste Variante. Und da hat schon jeder verstanden, was jetzt auf dem Tisch liegt.
Das ist der spektakulärste Satz, der Ihnen dazu einfällt? Ich bin mir sicher, dass wir da am 1. Juli was sehen werden?
Ja, gemessen an dem, was sonst in Talkshows
besprochen wird. Weniger als der Kanzler erwartet.
Na, gemessen an dem, was sonst in Talkshows diskutiert wird, finde ich das eine sehr reale Einschätzung der Situation. Wir dürfen eins nicht vergessen.
Sie erwarten eigentlich nichts.
Ich helfe Ihnen noch. Wir kommen ja von einer Position, wo es sehr unterschiedliche Konzepte gibt.
Ja.
Und am Ende ist doch diese Koalition zum Erfolg verdammt. Und deswegen wird es möglich sein, dass man auch gegensätzliche Positionen so zusammenführt, dass am Ende etwas steht, wo man wirklich sagen kann, das ist wichtige Reform für Deutschland.
Ich bin gestern richtig zusammengezuckt. Da wurde ein Satz des Kanzlers öffentlich. Ich habe jetzt die Geduld mit der SPD verloren. Am Vorabend einer solchen Geschichte. Ich frage mal Frau Schwertner, wie ist das klug, sich so einzulassen, wenn man gerade versucht, den ganzen Laden zusammenzubringen?
Ja, ich meine, ich habe auch die Geduld verloren. Und ich glaube, auch viele Millionen Bürgerinnen in diesem Land, die haben auch das gute Recht, die Geduld zu verlieren, weil eben Reformen versprochen wurden, Entlastung versprochen wurden, nichts davon ist gekommen. Aber ich finde, die Bundesregierung hat eben die Verantwortung, sich zusammenzureißen. Also ich meine, die hätten schon lange was tun müssen. Wir haben es gerade gehört, der Krieg und die Energiepreiskrise, die daraus folgt, die gibt's ja nicht erst seit gestern, sondern seit Februar. Und jetzt läuft dieser Tankrabatt zum Beispiel aus. Das ist ja nur ein Beispiel von vielen. In 3 Wochen läuft er aus. Es gibt keinen Ersatz dafür. Die Entlastungsprämie ist krachend gescheitert im Bundesrat. Es gibt für die Menschen überhaupt nichts. Weder die, die das Auto brauchen, mit der Bahn fahren oder wie auch immer. Es gibt für die
Sie
Menschen
keine Entlastung. Sie würden ihn weitermachen, den Tankrabatt?
Na, ich würde vor allem erstmal die massiven Übergewinne, die dabei entstanden sind. Das ist ja ein Wahnsinn, dass Mineralölkonzerne, es hat jetzt gerade eine Greenpeace-Studie gezeigt, über 2,4 Milliarden Euro von März bis Mai ein Übergewinn, also das heißt Gewinn über dem normalen Gewinn gemacht haben, von unseren Steuergeldern quasi direkt in die Taschen der Mineralölkonzerne. Und die Bundesregierung tut nichts, das abzuschöpfen oder wie andere Länder das tun, zu sagen, wir setzen da einen Deckel drauf, damit es diese Gewinne nicht gibt. Und für den 2,4 Milliarden Euro, da können Sie so vieles finanzieren an Entlastung für die Menschen. Und das finde ich einfach, also das grenzt doch wirklich an Verantwortungslosigkeit, dass man das nicht macht.
Warum machen wir sowas eigentlich nicht, Herr Blume? Naja. Frage muss man sich ja wirklich stellen.
Also der Tankrabatt war natürlich als Sofortmaßnahme gedacht, weil er schnell helfen sollte. Zu dem Zeitpunkt wusste ja keiner, wie lange das geht. Die Hoffnung war ja vielleicht, dass auch die Iran-Krise schneller beendet wird. Wir haben es ja gerade gehört. Im Moment ist da eigentlich nicht wirklich
mehr absehbar. Nein, das hat auch nicht Friedrich Merz angezettelt. Das ist alles
und deswegen
alles
ist natürlich richtig, wenn wir jetzt eher
aber in so die Frage, die im Raum steht, ist...
Ja, ist ja klar. Wenn wir jetzt in so eine Dauersituation kommen, dann muss man natürlich das Instrumentarium überprüfen. Und das ist ja gerade hat gerade jetzt stattgefunden, einen Tankrabatt dauerhaft zu etablieren an der Zapfsäule. Das ist ja gar nicht finanzierbar, insbesondere angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage.
Frau Schettner redet von Übergewinnsteuern, von der Frage, ob man nicht einen Deckel macht, ob man nicht irgendwann mal sagt, pass auf, das, was andere Länder machen, machen wir jetzt auch. Die Frage ist doch sehr berechtigt.
Die ist durchaus berechtigt und deswegen hat ja die Koalition heute auch verlautbart, der Tankrabatt läuft aus, wird nicht verlängert. Und wir werden danach die Situation sehr genau anschauen, wo sich dann und wie sich die Preise einpendeln. Und wenn der Verdacht sich erhärten sollte, dass die Mineralölkonzerne diese Situation ausnutzen, dann habe ich verstanden, liegen da alle Optionen am Tisch.
Aber es ist doch naiv. Also der Krieg geht ja nun wirklich erstens schon einige Monate. Und wir haben es auch gerade gehört, die Straße von Hormuz wird weiter geschlossen bleiben. Selbst wenn der Krieg heute enden würde, was wir alle beide nicht glauben, dann wird es noch über Monate, werden die Tankpreise hoch bleiben, die Mineralölkonzerne werden weiter diese Krise ausnutzen, die Lebensmittelpreise werden steigen. Das wissen wir alles jetzt schon. Es ist unverantwortlich, da nicht zu handeln, wirklich.
Und trotzdem ist es ja nur ein Ausschnitt. Wir sind ja in einer Zeit von Multikrisen, Herr Lanz.
Wir beide kennen uns ja noch gut aus Generalsekretärszeiten. Da waren Sie ja immer Mr. Attacke. Ich muss jetzt mal den Generalsekretär
für Frau Schwertner spielen. Sie wollen mich wieder aus der Reserve locken,
ja? Ja, unbedingt. Ich merke gerade, dieses Amt tut Ihnen nicht gut. Ja, Sie kommen hier mit so Wortgirlanden. Ja, das, so kenne ich Sie gar nicht. Also einfache Frage.
Ich war in der Phase der Resozialisierung.
Ich verstehe das. Haben Sie auch einen Bewährungshelfer, oder?
Markus Söder manchmal, aber ansonsten schaffe ich es auch selber.
Ja. Ja, meine ich doch. Sie sind doch ein sehr vernünftiger Mensch. Frau Schwertner hat eine einfache Frage gestellt. Da gibt's Übergewinne, die sind angefallen. Warum schöpfen wir die nicht ab?
Also ich bin ja grundsätzlich skeptisch bei Konzepten von dieser Seite, denn bei jeder Debatte steht als erstes immer Steuer abschöpfen. Und wir haben doch in Deutschland ein anderes Problem. Unser Land ist wirtschaftlich gerade nicht flott. Wir haben gerade, Herr Lanz, heute von einem Wirtschaftsforschungsinstitut wieder gehört, Deutschland ist dabei, in die nächste Rezession zu kommen. Und dabei waren wir noch gar nicht richtig raus.
Durch den Krieg ist die ganze Wahrheit. Und es ist, sagen die zumindest, bitte nicht alles schlecht reden, höre ich immer von Ihnen sonst, eine vorübergehende Rezession. Das ist die gute Nachricht. Das lassen Sie jetzt weg?
Nee, sondern ich stelle fest, dass wir ja schon seit 3 Jahren in dieser Situation sind. Und wenn das Land wirtschaftlich nicht läuft...
Ich wollte nur ein bisschen Licht am Ende des Tunnels präsentieren.
Ja, ich wollte hier nur einen kleinen Hinweis geben. Wenn die wirtschaftlich nicht läuft, dann kann ich ja nichts umverteilen. Und das ist ja die Grundanlage.
Für die Ölmultis läuft es gerade super. Das war doch genau das Thema, um das es ging. Die haben gerade keine Rezession.
Also, das ist ein Thema, was diese Bundesregierung, die Koalition bearbeitet. Aber nochmal, wir haben ja einen ganzen Berg von Themen. Und es ist ja nicht so, dass nichts passieren würde. Sie sagen ja auch, jetzt sind ja auf der Seite derjenigen, die sagen, nicht alles schlecht reden. Diese Bundesregierung und Mitglieder der Bundesregierung haben ja viele Sachen schon vorgelegt. Im Gesundheitsbereich eine Sache nach der anderen, Pflegebereich. Das wird sukzessive jetzt abgearbeitet werden.
Arbeiten wir heute versprochen alles sauber ab. Nochmal die simple Frage, wenn die solche satten Übergewinne machen, warum lassen wir das zu?
Anders. Ich bin da nicht dagegen, dass man alle Instrumente prüft. Und das ist doch das, was heute als Signal aus Berlin gekommen ist. Wir werden den Tankrabatt auslaufen lassen. Und danach werden wir uns die Sache anschauen und dann
es
schauen, welches Instrument auch...
Ich weiß gar nicht, was Sie bis zur Sommerpause überhaupt durchbringen wollen.
Sie schaffen das im Bundestag.
Naja, also in den letzten Sitzungswochen war es bisher so, dass wir donnerstags früher Schluss hatten, weil die Bundesregierung keine Anträge vorgelegt hat und weil einfach nichts getan wurde. Das finde ich in einer solchen Wirtschaftskrise... In einer solchen Energiepreiskrise nochmal wirklich ein Skandal.
Was heißt das, dass wir arbeiten zu wenig, würden Sie sagen?
Oder? Naja, es tatsächlich von der Bundesregierung kommt da zu wenig. Ja.
Aber das kann doch nicht sein. Also Friedrich Merz sagt doch immer, wir müssen alle mehr arbeiten.
Genau, aber Friedrich Merz, die Bundesregierung macht es offensichtlich nicht, dass sie zusammensitzen, das glaube ich ja, aber da kommt eben nichts bei raus. Und die Menschen in Deutschland erwarten doch, dass es Entlastung gibt. Und ich habe den Finanzminister gefragt, was können Sie für eine alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern, die nicht mit dem Auto fährt, die jetzt nichts von dem Tankrabatt hat, welche Entlastung können Sie ihr bis zum 1. Juni tatsächlich versprechen? Und er hatte keine Antwort darauf. Er hat gesagt, der Tankrabatt nützt ja allen. Und das finde ich wirklich ein Witz. Also für Menschen, die sich das Leben nicht mehr bezahlen können, nicht mehr leisten können, ist das einfach keine Antwort.
Ich finde das eigentlich interessant, weil die Übergewinnsteuer, die ist ja umstritten. Da kann man auch stehen zu, wie man will. Aber sie ist ein Symptom, auch die Debatte darüber ist ein Symptom dafür, dass der politischen Mitte, finde ich, gerade so ein bisschen der Mut fehlt, auch mal die Initiative zu ergreifen, auch mal ins Risiko zu gehen. Ja, das sehen wir in diesem gesamten Reformprozess eigentlich. Also seit einem Jahr redet diese Koalition über Reform. Ja, Friedrich Merz habe ich doch noch im Ohr, wie er in den vergangenen 12 Monaten permanent sagt, ich will dieses Land umbauen, ich will tiefgreifende Reformen und bis zum Sommer steht ein großes Reformpaket. Und jetzt bewegt sich eigentlich praktisch gar nichts. Ich glaube nicht daran, dass am 30.06. oder am 1.07. da ein Reformpaket steht. Also alles, was ich gerade so höre, deutet in die andere Richtung. Friedrich Merz sagt plötzlich, es wird keinen Big Bang geben. Carsten Linnemann, der CDU-Generalsekretär, sagt, also vor dem Sommer legen wir hier keine Rentenreform vor. Und die SPD sagt, ja, wir müssen jetzt erstmal einen Prozess aufsetzen. Ja, also ich habe schon Verständnis dafür, dass sozusagen bei so einem Berg an Aufgaben
man
schon
die Aufgabe ist tatsächlich gigantisch. Ne?
So, das, genau, und
vieles,
das,
was da absolut von außen gerade auf uns einwirkt, hat diese Bundesregierung nicht verursacht. Ne?
Absolut richtig. Ja. Absolut. Das ist total kompliziert. Alles hängt mit allem irgendwie zusammen. Und die sozusagen Rahmenumstände international und wirtschaftlich und so sind auch anders als zu Agenda 2010-Zeiten zum Beispiel. Ja? Aber ich glaube schon auch, dass da so ein bisschen Angst ist, auch mit so einem Reformwerk vor den Wähler zu treten. Es kommen ja bald Wahlen, ja? Im Herbst schwierige Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg, in Berlin. Ich glaube, dass das auch erklärbar ist, ja? Weil niemand macht Luftsprünge, wenn er hört, ihr kriegt hier was weggenommen, ja? Und ihr kriegt jetzt Kürzungen um die Ohren gehauen. Aber wer Angst hat,
Sie haben,
Menschen
genau.
reinen Wein einzuschenken, glaube ich, wird erst recht nicht gewählt.
Sie haben gesagt, eine Koalition, der man die Angst nicht nur ansieht, sondern sie sogar riecht, die hat nachher unglaublich schlechte Chancen bei Wahlen. Das würde ich 100% unterschreiben.
Ja, und ich meine, das ist doch genau die Situation. Hat doch schon einmal nicht funktioniert bei den letzten Landtagswahlen. Also da hat man ja auch gesagt, wir starten nach den Landtagswahlen mit den Reformen. Mhm. Ja? Aber wenn man glaubt, das Richtige für das Land zu tun, dann ist das doch was man im Wahlkampf präsentiert.
Aber was heißt das denn?
Und nicht auf die Zeit nach Landtagswahlen schiebt.
Die Steuererhöhung kommt nach der Landtagswahl?
Also die Steuerreform, ja, über die ja auch schon seit geraumer Zeit diskutiert wird, ist ja auch ein Beispiel dafür, wie es eigentlich nicht laufen sollte in dieser Reformdebatte. Weil da hören wir jetzt seit Monaten, es kommt ein großes Entlastungspaket, ja, von Hunderten Euro pro Jahr, vielleicht sogar Tausenden. Also wir haben da ein großes Geschenk, was uns sozusagen vor der Nase baumelt. Aber irgendwie bewegt sich da auch nichts, weil plötzlich die Koalitionäre merken, uns fehlt eigentlich das Geld dafür. Eine große Steuerreform kostet so roundabout 30 Milliarden, korrigieren Sie mich, aber das wäre eine nennenswerte Steuerreform mit großen Entlastungen. Fehlt komplett das Geld. Und jetzt streiten sich Union und SPD darüber, wie man das auch nur ansatzweise finanziert. Entweder oben die Superreichen und die Spitzenverdiener belasten oder Subventionen streichen.
Ja, wir gehen da gleich mal rein. Ich würde nur noch mal gerne das Atmosphärische kurz abklären, weil Sie da sehr nah dran sind. Wenn Friedrich Merz am Vorabend einer solchen Runde, die da heute zusammensitzt, sagt, meine Geduld mit der SPD ist zu Ende. Ist das ja nicht förderlich für das, was da am nächsten Tag passiert? Was passiert denn da gerade atmosphärisch?
Zeigt aber auch, wie stark Friedrich Merz unter Druck steht. Er hat keinerlei Spielraum eigentlich, ja, seinen eigenen Leuten zu vermitteln, wir müssen auch einen Kompromiss machen. Sondern er muss sagen, was seine Leute hören wollen. Natürlich haben die keine Lust, sich von der SPD treiben zu lassen. Und natürlich haben sie keine Lust, Friedrich Merz zu hören, der sagt, Leute, wir müssen aber auch irgendwie einen Schritt auf die andere Seite zugehen, wenn wir hier was gemeinsam erreichen wollen. Ja?
Aber,
und den Spielraum hat er nicht mehr. Machtpolitisch ist er sozusagen relativ einsam gerade und das ist das Resultat. Vergiftet ist die Atmosphäre, so weit würde ich nicht gehen. Es war eine interne Sitzung, da tut man das manchmal. Ja? Ich meine, das kennt Frau Schwertner auch, dass man sozusagen intern auch nochmal anders argumentiert als öffentlich. Aber, ich glaube, es ist ein
wenn intern dann öffentlich wird, und das passiert ja dann sehr zuverlässig, weiß auch jeder, der da drin sitzt. Und es ist jetzt nicht irgendjemand, der das sagt. Es ist der Kanzler, der setzt doch eine Botschaft. Das weiß er doch auch.
Das meine ich.
Was kommt dann danach, wenn du sagst, meine Geduld ist zu Ende? Was kommt denn danach?
Na, das meine ich, weil Sie es vorhin zitiert haben, mit dieser Lust am Untergang bei Friedrich Merz. Finde ich schon interessant, dass er in bestimmten Situationen die Sache selbst noch mal eskaliert, statt sie runterzukochen. Konnten wir mehrfach erleben in den vergangenen Jahren. Ja? Also zuletzt beim Rentenstreit Ende vergangenen Jahres, als da so seine Kanzlerschaft so ein bisschen am seidenen Faden hing.
Wo er kurz davor war, die Vertrauensfrage zu stellen. Darauf spielen Sie an.
Und seine eigenen Leute haben ihn gerade so davon abgehalten, die Vertrauensfrage zu stellen. Das wäre natürlich die Super-Eskalation gewesen. Ja? Oder wir gehen ein paar Jahre zurück. Er steht im Kampf gegen Armin Laschet um den CDU-Parteivorsitz. Ja? Da gibt es ein Gerangel darum, wann findet dieser Parteitag statt. Und Friedrich Merz eskaliert es und schimpft über das Establishment seiner eigenen Partei und zündet damit sozusagen die ganze Debatte an. Also das ist
oder interessant. Lässt sich bei der Debatte um Henrik Wüst hinreißen zu lustigen Wortspielen.
Absolut. Absolut.
Wüste, ich meine, Spekulationen und so weiter.
Statt das abperlen zu lassen, eskaliert er es nochmal. Ja? Also,
ist das alles gewollt oder kann da einer nicht anders?
Ich glaube, dass er auch eine bestimmte Form von politischer Energie daraus zieht. Ja? Ich gegen den Rest der Welt. So ist Friedrich Merz, glaube ich, sozialisiert worden. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Also ich glaube, dass das auch im Sommer jetzt nochmal zum Tragen kommen kann. Weil Friedrich Merz hat nichts zu verlieren. Er ist 70 Jahre alt. Keiner hätte geglaubt, dass er nochmal Bundeskanzler wird. Ja? Er hat es sozusagen against all odds eigentlich geschafft. Und das verleiht ihm eigentlich eine große Freiheit, auch klare Ansagen zu machen in seine eigenen Reihen und dem Koalitionspartner. Und wenn er das Talent dazu nicht ganz verloren hat, ja, in solchen Extremsituationen so eine Energie rauszuziehen, können wir das vielleicht im Sommer erleben.
Da zerlegt man sich auch auf offener Bühne, Herr Blume, weil Sie heute hier sind. Was macht eigentlich der Putsch gegen Markus Söder?
Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Gibt's nichts.
Sie haben doch neulich Post aus Brüssel gekriegt.
Ja, der Manfred Weber, der hat seine Liebe zum Brief entdeckt in der letzten Zeit. Keiner weiß genau so sehr, was eigentlich seine Botschaft war. Ich kenne Manfred Weber jetzt ja auch seit vielen Jahren und haben den immer sehr unterstützt in den Europawahlkämpfen. Das hat leider damals nicht geklappt dann mit dem Kommissionspräsidenten und seitdem ist er irgendwie so ein bisschen von der Rolle und ich würde es mir eine Spur konstruktiver wünschen, wenn ich das so sagen darf.
Weber ist von der Rolle, haben Sie gerade gesagt?
Rufen ja, Sie nochmal an, vielleicht haben Sie jetzt einen
ja, wir haben, also es gibt sogar schon Telefone, man muss sich nicht mehr nur Briefe schreiben. Ja.
Was heißt denn von der Rolle?
Naja, also wir sind doch jetzt in der Phase, wir haben es ja gerade nochmal gehört, wo die Menschen keine Theoriedebatten wollen, sondern wo es ein paar handfeste Probleme gibt. Und es gibt ja auch so einen Elefanten im Raum, über den wir heute noch nicht gesprochen haben, wo man sich fragt,
Markus Söder?
Was sind diese Verschiebungen im Parteiensystem und wie kann man denen am besten begegnen?
Ja.
Und da gibt es ja im Grunde nur ein Rezept, was hilft, nämlich diese Themen und diese Probleme lösen. Und das ist das,
was er einfordert in diesem Brief. Er sagt, wir brauchen mal eine Debatte über ein Grundsatzprogramm, wir müssen das mit mehr Inhalt füllen. Immer nur Würstchen essen auf Instagram ist vielleicht nicht so ganz das Wahre.
Glauben Sie, dass man mit einem Grundsatzprogramm irgendwie da jetzt um die Ecke kommen kann und dann da ein paar Leute abholt, das ist doch nicht der Fall, sondern wir haben wirklich ganz konkrete Themen. Wir haben, da darf ich ans Politbarometer erinnern, auf der einen Seite eine Republik, die sagt, wir brauchen unbedingt Reformen. 90% haben gesagt, wir brauchen Reformen. Und in derselben Umfrage sagen 2/3, aber es soll bloß irgendwie nicht wehtun
halt nicht
und soll sich nichts ändern. Das sind diese Druckpunkte und trotzdem muss man was hinbekommen. Und ich sag's nochmal, ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Koalition auch was hinbekommt.
Falkmedi, was steht denn in diesem Brief von Manfred Weber? Ich meine, das ist ja ein einmaliger Vorgang. Schon interessant, wie Herr Blume gerade sagt, naja gut, der Manfred Weber, das ist ja nicht irgendwer. Mhm. Und sagt dann, das ist gerade so ein bisschen von der Rolle. Der braucht mal ein bisschen Urlaub, so klingt das, ne? Braucht jetzt mal ein bisschen Sommerpause. Manfred Weber ist der mächtigste Mann im EU-Parlament. Ein wichtiger Mann in der CSU, der wollte gerne Kommissionspräsident werden, ist nicht irgendjemand. Und der greift jetzt auf offener Bühne ihren Chef an.
Aber schon interessant. Das ist doch komisch.
Ja, ist Parteivize.
Das ist wirklich interessant.
Und interessant, wissen Sie, was noch interessant ist?
Denn
ist
wir
noch
sehen was uns, das ist nämlich das ganz kurz an. Wir sehen uns alle 6 Wochen im Parteivorstand.
Ja.
Da kann man ja diese Dinge alle ansprechen. Und wenn es ein Kursthema gäbe, kann man auch das Kursthema ansprechen. Wir haben da jedenfalls intern eine total offene Diskussion.
Dann schreibt er einen Brief.
Und dann schreibt man einen Brief und das hat mich irgendwie ein bisschen überrascht. Ja.
Aber das hat Sie geärgert, hatte Sie?
Nö, geärgert nicht, aber überrascht.
Aber er ist jetzt nicht ganz allein in der CSU mit Kritikern Markus Söder. Also ich finde die Darstellung, dass jetzt sozusagen er da so ein Exot ist, der irgendwie so eine ganz eigene Haltung da vertritt, die finde ich auch ein bisschen schräg. Also Markus Söder steht schon unter Druck und das finde ich auch
gerade eine Kommunalwahl aus CSU-Sicht
ziemlich krachend verloren. Ja. So. Viele Landräte haben verloren in Kreisverbänden und so weiter. Gibt's regelrechte Panik, weil, und das ist ja sozusagen auch den Umständen geschuldet, die CSU steht in der besonderen Situation, von rechts Druck zu haben, von gleich 2 Parteien, nicht nur von einer. AfD und Freie Wähler. Und das ist natürlich irgendwie unangenehm. Ja? Jetzt kann man sagen, naja, bei der letzten Landtagswahl hat es Markus Söder immerhin noch geschafft, das eigene Ergebnis einigermaßen stabil zu halten. Stimmt, aber trotzdem ist natürlich die Angst davor, irgendwann weggespült zu werden von diesen Kräften rechts der CSU, wächst immer stärker. Er hat auch strategische Fehler natürlich gemacht, Markus Söder, im Bundestagswahlkampf, ja, einfach die Grünen sozusagen zum Hauptfeind zu erklären und sich selbst einer strategischen Option in der Mitte zu berauben. Er ist jetzt eigentlich an die Freien Wähler gekettet, jedenfalls in Bayern. Also ich sehe keinen Weg zurück zu den Grünen aus seiner Sicht. Und ich glaube, da besteht schon gerade eine Nervosität und es wächst die Frage, ob man mit Markus Söder wirklich richtig aufgestellt ist bei der nächsten
Landtagswahl. Also wenn man verstehen will, was das Thema ist, muss man sich nur das Bild da hinten angucken. Ich meine, Söders Bart ist weg, Weber hat seinen noch.
Was wollen Sie damit genau sagen?
Na, ich wollte sagen, wenn die Verzweiflung so groß ist, dass man irgendwie morgens schon zum Rasierer greifen muss, weil man irgendwie dringend ein neues Image braucht und der Rasierer das neue Image bringen soll, dann ist man offenbar in keiner guten Situation. Also,
ich glaube nicht, dass sich der Bart jetzt als Gradmesser für den Zustand der Republik oder einer Partei eignet.
Doch, und bei Markus Söder ist alles eine Botschaft und auch die Frage, wie er sich rasiert.
Naja, und jetzt sage ich es mal ganz anders. Die Zeiten sind auch andere als noch vor ein paar Monaten.
Deswegen die Rasur.
Und es ist doch keine Partei im Moment unbeeindruckt von dem, was da passiert. Von dem Frustpotenzial, was alle spüren.
Von den verlorenen Kommunalwahlen.
Man muss jetzt nur aufpassen, dass man nicht zum Hyperventilieren anfängt. Und dazu würde ich ein bisschen raten. Keine Kurzschlüsse, sondern einfach Dinge kontinuierlich und sauber abarbeiten. Und Herr Medig, also es ist jetzt nicht so, dass die Kommunalwahl in Bayern ein Erdrutsch war. Also da war Licht und Schatten. Und da waren an manchen Orten mehr Schatten, als wir uns gewünscht haben. Keine Frage. Über alles gesehen haben wir einen Prozentpunkt oder so im Vergleich zur letzten Kommunalwahl vor 6 Jahren abgegeben. Also es ist alles stabil, aber nochmal, die CSU ist eine volksverwöhnte Partei und wir sind dann natürlich so immer unruhig, wenn wir merken, da, wo es alles Bedrängnis herkommt. Und natürlich gerade auf der rechten Seite diese ständigen Attacken und der Versuch, auch die Demokratie auszuhöhlen von Seiten der AfD, lässt uns nicht ruhig schlafen und da den richtigen Weg einzuschlagen. Das ist das, was wir jeden Tag tatsächlich auch probieren.
Ich fand dieses dröhnende Schweigen nur interessant rund um diesen Brief. Ihr Nachfolger, Herr Huber, hat bis heute nichts dazu gesagt. Der Einzige, der was dazu gesagt hat, waren Sie.
Ja,
zu diesem Brief.
Das hatten sich schon andere.
Ja, ja, aber ich rede
Klaus
jetzt von
Holitschek in der Fraktion, der Landesgruppenvorsitzende, geäußert.
Entschuldigung, ist doch der Job des Generalsekretärs, das mal abzuräumen im Zweifel, ne?
Also, ich würde das jetzt wirklich auch nicht größer machen, als es am Ende des Tages war. Ich finde es spannend, dass Sie den Brief so interessant fanden. Uns hat er jetzt nicht über die Maßen bewegt.
Mir geht es ehrlich gesagt eher um die Frage, was da in der CSU gerade passiert und ob Markus Söder jemand ist, der plötzlich auch in Frage steht, ähnlich wie...
Naja, das Interessante ist ja, dass Markus Söder einst selbst sagte, er will nur 2 Legislaturperioden machen. Und das ist übernächstes Jahr vorbei. Diese Forderung von ihm ist jetzt schon seit geraumer Zeit nicht mehr zu hören gewesen.
Das hat er wieder abgeräumt.
Ich glaube, in der CSU erinnert man sich schon daran, dass er eigentlich sich selbst ein Enddatum gesetzt hat. Ja? Und da bin ich schon mal gespannt.
Das ist wahr. Es gibt aber ein Detail, Herr Medig, ich habe mir das angesehen, das ist interessant. Er hat das vorgeschlagen, er hat gesagt, man kann nicht Politiker auf Ewigkeiten sein und so weiter. Das werden wir jetzt machen, das ziehen wir jetzt zurück. Er wollte es zum Gesetz machen und es war damals, glaube ich, die SPD, die es verhindert haben. So, die haben es verhindert, das zu seiner Ehrenrettung. Aber nichts hindert ihn, es trotzdem zu lassen.
Er sitzt auch schon lang genug im Landtag, manchmal muss man vielleicht auch einfach...
Also Sie sitzen gar nicht im Bayerischen Landtag, das ist, glaube ich, eine Frage, die wir dann sozusagen in Bayern und im Landtag entscheiden. Aber ich will es nochmal ganz deutlich sagen. Es geht auch heute auch um die Frage, in welchem Zustand die großen Volksparteien sind. Auch als Stabilitätsanker in dieser Demokratie, vor allem die Partei in der Mitte. Und diese Debatten, die jetzt da seit ein paar Monaten im Gange sind, Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, Kanzlertausch und alles Mögliche, das ist nicht unsere Hauptdebatte. Unsere Hauptdebatte ist eine ganz andere. Wie kriegen wir Deutschland wieder flott im dritten oder im vierten Jahr der Rezession? Und da müssen Gegensätze überbrückt werden und da muss auch jeder versuchen, ein bisschen an seiner eigenen Position, lassen Sie mich den Satz noch sagen, abzurücken. Wenn die SPD nur Gewerkschaftspositionen übernimmt, wird es nicht gelingen. Und wenn die Union glaubt, in der Koalition mit der SPD nur Union pur durchsetzen zu können, wird es auch nicht gehen. Also wird man sich irgendwo treffen müssen.
Veit Medig, ich habe Sie vorhin zitiert, sagt, das wird ein Juni, vielleicht wird es auch der Juli, man weiß es nicht, je nachdem man da anpfifft, dann wirklich ertönt für die Geschichtsbücher. Es wird auf jeden Fall heiß. Und was ich bemerkenswert finde, ist, Frau Schwertner, Sie, auch gemeinsam mit den Gewerkschaften, haben jetzt schon große Demonstrationen angemeldet, obwohl Sie noch gar nicht wissen, was kommt.
Naja, wir wissen ja schon genug.
Vorsichtshalber schon mal.
Na, wir wissen ja schon genug, was vorliegt. Also gerade heute, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, weil Sie haben ja gesagt, in der Pflege liegt ja schon was vor. Das ist ja schon das Problem, was vorliegt. Nämlich allein die GKV und die Pflegereform, das, was wir wissen. Also die, wohl bei den Krankenkassen als auch bei der Pflege. Heute waren 8.000 Beschäftigte aus Krankenhäusern und aus der Pflege in Hannover bei der Gesundheitsministerkonferenz, um zu protestieren, schon jetzt gegen diese Krankenkassenreform. Weil das bedeutet, dass die Löhne gedeckelt werden von den Beschäftigten. Und wir haben jetzt schon Pflegenotstand. Und die Leute sind wirklich überarbeitet. Die Pflegekräfte, die Krankenschwestern sind jetzt schon überarbeitet. Sie deckeln die Löhne, die werden nicht mehr verdienen. Das wissen Sie ja jetzt schon. Die Kassenpatienten müssen mehr bezahlen, mehr Zuzahlung. Die Medikamente werden teurer. Und jetzt sagen Sie mir mal, wie wollen Sie dieses Reformpaket, wie wollen Sie das den Leuten erklären, wenn da 8.000 beschäftigte Krankenschwestern waren, die Ihnen sagen, das geht so nicht. Allein deswegen lohnt es sich, auf die Straße zu gehen. Da zähle ich jetzt noch den 8-Stunden-Tag, der abgeschafft werden soll. Und alles Weitere, die Renten, das Rentenalter zu erhöhen, das zähle ich jetzt noch gar nicht mit. Das liegt ja alles noch auf dem Tisch. Aber allein wegen der Krankenkassenreform lohnt es sich, auf die Straße zu gehen.
Wenn wir jede Veränderung am Sozialstaat sofort als Zumutung deklarieren, wird sich nichts verändern.
Wissen Sie, das ist eine Zumutung für die Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten,
ganz ehrlich,
aber zufällig nicht für die Privatpatienten, nicht für die Superreichen in diesem Land.
Ich habe auch Fragezeichen zu allen möglichen Punkten dieser Reformen. Und da finden auch Umwälzungen statt, wo man möglicherweise noch gar nicht alles abschätzen kann. Aber gar nichts zu machen, ist doch keine Alternative.
Aber dann erklären Sie doch mal, wie Jens Spahn gleichzeitig jetzt sagt, alle müssen den Gürtel enger schnallen. Und wir Abgeordneten, wir würden dann sogar unsere pauschale Abgeordneten-Diätenerhöhung um 500 Euro können wir mal aussetzen. Das ist natürlich total glorreich von Herrn Spahn, dass er das mal vorschlägt. Und wir sollen alle dafür zahlen. Also alle, die gesetzlich versichert sind, sollen draufzahlen. Und er ist dann so und sagt, das werfe ich mit rein in diese Verhandlungsmasse.
Aber Frau Schettner, das rettet das jetzt nicht den deutschen Sozialstaat, ne?
Nein, aber das ist das, was Jens Spahn macht. Das ist das, was die CDU macht. Die macht das zur Verhandlungsmasse. Und die Menschen wissen jetzt schon, dass sie mehr zahlen müssen. Und die Beschäftigten wissen jetzt schon in den Krankenhäusern, dass sie darunter leiden werden. Das ist jetzt schon klar. Wenn sie diesen Kürzungsplan durchbringen in den Krankenhäusern, in den Kindernotdiensten. Bei mir, ich war bei einem Kindernotdienst in Berlin-Lichtenberg, in meinem Wahlkreis. Und dann haben die gesagt, wir müssen den Betrieb hier schließen. Wenn diese Krankenkassenreform kommt, können wir den Betrieb nicht aufrechterhalten. Da werden Kinder mit Behinderungen betreut, die dann nicht mehr betreut werden können. Darum geht es bei dieser Reform. Und das müssen Sie einmal so sagen. Die Menschen spüren das.
Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender von 6 Universitätskliniken. Und ich kann Ihnen alles runterbeten, was wir an Veränderungen erleben werden. Aber das ist einfach das Problem. In unserem Staat ist im Moment zu wenig Geld da. Und das ist die Folge davon, dass wir seit Jahren schwächeln wirtschaftlich. Das heißt, wir müssen erstmal die Konjunktur wieder in Schwung kriegen. Dann kann ich auch darüber reden, was ich verteilen kann. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass sich Leistung lohnt, dass Deutschland wieder wachsen kann. Und dann kann ich diese Dinge machen. Und weil wir im Moment leider diese Zeit nicht haben, muss ich jetzt gleichzeitig auch die Sozialreformen durchführen. Und ich habe hohen Respekt vor Nina Marken, dass sie nicht den Weg des geringsten Widerstands geht, sondern sagt, nee, ich packe das jetzt einfach an. Die Gesundheitsministerin, da wird jeder einen Beitrag irgendwo leisten.
Nein, die Pharma-Lobby muss zum Beispiel nicht so einen gleichen hohen Beitrag leisten wie die gesetzlich Versicherten. Und das ist ein Ungleichgewicht, das sich durchzieht.
Da hat Frau Schwertner ja schon einen Punkt, würde ich sagen. Ich glaube, Akzeptanz für die Reform wird es tatsächlich nur dann geben, wenn alle das Gefühl haben, alle tragen ihren Teil dazu bei. Und da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich so kommt oder jetzt schon abgebildet ist in dem, was so teilweise vorliegt. Ja? Also ich glaube, dass es gerade zum Beispiel in der Rentenfrage deswegen so wichtig ist, dass sowas passiert, dass wir eine Angleichung des Systems haben. Beamte zum Beispiel ins gesetzliche Rentensystem kommen. Auch wenn das sozusagen den Haushalt wahrscheinlich erstmal massiv belastet. Aber da wird natürlich ein Ungerechtigkeitsgefühl adressiert und sowas kann man ja. Und das wäre übrigens auch eine echte Reform. Weil nur zu kürzen, das ist noch keine Reform. Das war das Interessante an der Agenda 2010, über die man ja auch streiten kann. Aber das war schon eine Reform, weil unterschiedliche Systeme zusammengelegt wurden. Das sehe ich tatsächlich bisher in den vorliegenden Vorschlägen noch nicht.
Ich würde trotzdem gerne einmal, Frau Schwertner, Sie beklagen das. Und das ist auch hart, da haben Sie den Punkt. Es gibt eine soziale Frage, die hinter alledem immer tickt. Aber wenn man beispielsweise habe ich dieser Tage gehört, Gunter Kegel, den Präsidenten des Elektroindustrieverbandes, der sagte, war bei den Kollegen der Welt, glaube ich, Sozialabgaben von 50% sind eine Katastrophe. Darauf gehen wir gerade zu. Nur Sozialabgaben. Das führt den Staat an den Abgrund. Wenn man sich die Entwicklung mal bei den Renten anschaut, die gesetzliche Rentenversicherung Anfang der 90er hat 134 Milliarden Euro ausgezahlt. 134 Milliarden, Anfang der 90er. Nicht so wahnsinnig lange her. Heute Demografie, tickt hart. Wir sind heute bei 427 Milliarden. Mehr als dreimal so viel. Das heißt, wenn Sie sagen, wir können da nirgendwo ran, wo gehen wir denn ran und wie retten wir denn diesen deutschen Sozialstaat?
Naja, es geht ja darum zu fragen, wer finanziert diesen Sozialstaat? Und im Moment sind das die Beitragszahler, also die Menschen, die wirklich hart arbeiten gehen und die ihre Beiträge zahlen, in die Krankenkassen, in die Rentenkassen. Und da werden einige davon verschont. Eben wir als Abgeordnete müssen da nicht einzahlen und selbstständige Beamte. Ja,
das ist die Finanzierung.
Nein, ist es überhaupt nicht.
Die Abgeordneten sind, bitte, Frau Schwertner, das rettet doch nicht den deutschen Sozialstaat.
Nein, aber wenn alle Beamten, wenn
die Finanzierung, ein strukturelles Thema.
Genau, wenn die Finanzierungsbasis breiter wäre.
Dass es Parität gibt, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen gleichermaßen. Also das müssen wir schon das gesamte Bild hier haben, ja.
Genau, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass mehr einzahlen sollen, um die Finanzierungsbasis insgesamt zu erweitern.
Wie retten wir den deutschen Sozialstaat?
Also erstmal will ich dieser Mythos, der wirklich auch schon, der Sozialstaat sei nicht finanzierbar, steht kurz vor dem Kollaps.
Das ist ein Mythos, sagen Sie.
Ja, weil die Sozialleistungsquote, also die Ausgaben des Sozialstaats im Verhältnis und der Sozialversicherung im Verhältnis zum BIP, liegt immer noch stabil bei 31%. Frankreich liegt bei 34%.
Inklusive der Versicherungen sind wir bei 41%.
Ja, und trotzdem sage ich auch
41%. Was heißt ja?
Und das heißt, die Sozialversicherung
müssen wir auch... Das BIP sind 4,5 Billionen. Wir reden über unfassbar viel Geld.
Es gibt diese Lücken in den Finanzierungen, das ist vollkommen klar. Deswegen sagen wir, die Finanzierung muss erneuert werden. Es müssen alle dazu beitragen.
Wie?
Alle müssen einzahlen.
Was heißt das?
Na,
wenn alle
das
einzahlen, dann holen auch alle irgendwann was raus.
Genau.
Und ich zahle nicht zum Spaß.
Also bleiben wir bei der Rente bleiben. Wenn alle in die Rente einzahlen würden, wie in Österreich, und wenn die Arbeitgeber nicht paritätisch, sondern 60% mehr als die Arbeitnehmer zahlen würden, dann ist die Rente gesichert für die Menschen. Die Menschen in Österreich haben mehr Rente am Ende des Tages. Und wir haben nicht das Problem mit der Altersarmut, wie wir es gerade in Deutschland haben, dass es so viele Menschen in Altersarmut gibt. Und es ist doch möglich. Wir müssen ja wirklich nicht weit gucken. In Österreich funktioniert es ja. Ja, und da ist es ja ein gerechtes, stabiles Rentensystem.
Also Sie haben den Punkt, wenn Sie darauf hinweisen, dass die Renten in Deutschland in Wahrheit gar nicht so furchtbar hoch sind und dass man da schwer ran kann. Aber wir müssen doch an anderer Stelle irgendwann mal sagen, wie holen wir das Geld wieder rein? Wenn in den nächsten Jahren jedes Jahr 1 Million Arbeitnehmer, die Boomer, die gehen in Rente. Jedes Jahr 1 Million. Die stehen dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung. Und es kommt nach ein Bruchteil davon. Da müssen wir noch irgendwie überlegen, wie wir das finanzieren können. Ich habe gesehen, der DGB hat ein neues Steuerkonzept vorgestellt. Und es ist fast deckungsgleich mit dem, was Sie vorschlagen. Deswegen will ich das einmal ganz kurz mal vortragen. Deutlich höherer Spitzensteuersatz, Vermögensabgabe, Vermögenssteuer, höhere Unternehmenssteuer, höhere Erbschaftssteuer, höhere Kapitalsteuer. Martin Greibel, Kollege vom Handelsblatt, sagte, das ist eine Sammlung des Schreckens. Und wenn man das so macht, dann ist das die endgültige Zerstörung des Industriestandorts.
Also ich glaube, die endgültige Zerstörung des Industriestandorts, die schaffen wir ohne diese ganzen Steuern, die ich ja gut finde. Die schafft die Bundesregierung schon ganz allein, weil sie keinen Plan hat für den Industriestandort.
Alles das.
Naja, Sie müssen erst mal gucken, dass die Superreichen im Moment überhaupt nicht angetastet wurden. Gerade, ich glaube, vor letzter Woche gab es neue Zahlen, 5.000 Superreiche verdienen 3/4 des gesamten Vermögens, des gesamten Volumens in Deutschland. Das ist Wahnsinn. Und wir wollen diese 5.000 Leute besteuern.
Ja, okay, ist alles gut.
Wie viel holen Sie da raus?
Sie haben es ja gerechnet. Das würde ich gerne mal
verstehen. Genau, bei der Vermögenssteuer haben wir es gerade berechnet. Das heißt, bis zu 147 Milliarden Euro jährlich.
Also Vermögenssteuer.
Vermögenssteuer jetzt.
Wie hoch ist die dann?
Wie hoch sie ist?
Ja, wie hoch ist die?
1% bei 1 Million. Also man wird nicht arm, keine Sorge, wenn man Millionär ist. 1%, da muss man nicht viel abgeben. Ab 50 Millionen 5%, da ist man auch noch okay. Da, wo es ein bisschen wehtut, bei den Milliardären, da muss man dann 12%
bezahlen.
Was machen
Sie da? 12%.
Genau. Und das ist, also wenn wer Milliardär ist.
Jährlich.
Wer Milliardär
ist. Jedes Jahr.
Wir sprechen über 250 Menschen in Deutschland, die Milliardäre sind. Also das betrifft, ich weiß nicht, wie viele Wohnungen Sie haben, ob Sie Milliardär sind, wahrscheinlich nicht. Das betrifft 250 Menschen, wo ich finde, die können mehr Steuern zahlen. Die müssen 800.000 Menschen in Deutschland.
Ganz kurz, wenn die eine Milliarde haben und zahlen jedes Jahr 10%, ist die Kohle in 10 Jahren weg. Ne?
12%. Ja, wir sagen ja auch Milliardäre abschaffen, nicht zu Unrecht, weil wir sagen, tatsächlich sollte keine Milliardäre geben.
Ja, die gibt es dann auch nicht mehr, weil die wandern alle aus.
Genau, aber das...
Die hauen alle ab, die kriegen sie gar nicht mehr.
Naja, wenn sie Vermögenswerte, wenn sie Eigentum in Deutschland haben, dann werden sie das nicht einfach stehen lassen. Das, auch das ist ein Mythos zu sagen, es werden dann einfach alle abhauen. Nee. Es gibt auch Vermögenssteuern in der Schweiz und da wissen wir auch, da gibt es noch genug Millionäre.
Die Schweiz, nochmal.
Und irgendwann sperren sie die Leute dann auch ein und wir haben so eine Art DDR 2.0.
Also wir hatten die Vermögenssteuer bis 1997 unter Helmut Kohl. Es gab höhere Vermögenssteuern,
als wir das jetzt haben. Das ist wirklich abenteuerlich. Und sie reden immer so locker.
Zwei Drittel der CDU-Wähler sind auch für eine Vermögenssteuer. Sie sprechen nicht mal für die Mehrheit ihrer eigenen Leute.
Sie reden immer so locker flockig von Reichensteuer und Spitzensteuersatz. Ja. Und was Sie dabei übersehen ist, dass wir da über die wirtschaftliche Substanz des Landes reden. Ja.
Nein.
Wir haben 2,5 Millionen Einzelunternehmer und Personengesellschaften in Deutschland, die ganz normal der Einkommensteuer am Ende unterliegen. Das heißt, wenn Sie wollen, dass von dieser Substanz jedes Jahr über die Vermögensteuer ein bestimmter Prozentsatz abgeschmolzen wird, am Ende heißt es, da verschwinden Arbeitsplätze. Mhm. Und das in einer Zeit, wo wir leider schon einen industriellen Substanzverlust über Jahre haben. Ja. Wir müssen das Ruder in die andere
Richtung drehen. Aber das sind zwei unterschiedliche Dinge. Sie tun gerade nichts, um die industrielle Substanz in Deutschland zu halten. Wirklich gar nichts. Katharina Reich hat
überhaupt keinen Plan. Wie machen Sie das, Frau Schwertner? Ich würde es jetzt gerne einmal wissen.
Ich will ein Beispiel sagen.
Nur ganz kurz einmal, damit es alle verstehen. Ja. Wir verlieren im Moment im Schnitt, glaube ich, eine ganze Zeit lang waren es 10.000. Mittlerweile sind wir bei 12.000 Jobs, gute Jobs, Facharbeiterjobs im Monat. Ja. Sind einfach weg. Wir sind jetzt bei über 400.000. Das geht echt an die Substanz. Das beklagen wir alle zu Recht. Das kann so auch nicht weitergehen. Was tun Sie dagegen, dass diese Jobs weggehen?
Also es schließen wirklich genug Betriebe, unter anderem IAV, Automobilzulieferer, höchst innovativ, wirklich. Also die Kollegen in Sachsen, in Berlin, die produzieren Dinge, davon verstehe ich nichts, aber ich weiß, dass sie innovativ Dinge tun.
Sie meinen diese Ingenieurs-Company, ne?
Genau,
das sind Leute,
und die liefern dann
eben... Das ist richtige deutsche Ingenieurskunst.
Absolut.
Die kennt kaum einer, sind aber für die deutsche Autoindustrie
absolut relevant.
Existenziell.
Genau, und liefern dann eben zum Beispiel nach VW, nach Zwickau oder Chemnitz.
Das heißt, worauf wir stolz sind, das sind
die tausenden Jobs, die zum Beispiel in Sachsen drohen wegzufallen. Und IAV, die schließen jetzt die Standorte in Sachsen und in Berlin. Das kann man keinem Menschen erklären. Innovative Betriebe. Und es gibt keine Sicherheiten für diese Betriebe. Es gibt auch insgesamt keinen Industrieplan, der das aufhalten würde. Also sie müssten doch Investitionen in die Industrie liefern. Sie müssten doch VW...
Wie geht dieser Industrieplan der Linkspartei?
Erstmal müssen wir direkt investieren. Also wir haben durchgerechnet, auch das für die nächsten 10 Jahre, müsste man bis zu 1 Billion investieren.
Billion.
Ja.
Deswegen wollen Sie auch die Schuldenbremse für immer schleifen.
Naja, wir müssen investieren in die Zukunft.
Ne?
Die Industrie ist sonst weg.
Das wollen Sie.
Wir müssen die Schuldenbremse reformieren, um investieren zu können.
Reformieren heißt schleifen.
Also wir wollen sie ganz abschaffen. Aber sie
muss,
das Geld muss gezielt eingesetzt werden.
Reformieren ist so ein schönes Wort, das klingt so gefühlig.
Sie sagen
so
mindestens
gefühlig.
Reformieren, aber da sind wir ja auch weit entfernt. Nein, da sind wir ja weit von entfernt, weil die Neoliberalen haben da ja keine Vorstellung davon.
Aber Frau Schwertner, ganz kurz, was sagen Sie dann jemandem wie mir, der Ihnen entgegenhält? Das bin ja gar nicht ich, sondern es sind Ökonomen, die sagen Ihnen schon 2030, das ist quasi morgen. Wenn die Reform dann endlich durch ist, auf die Fight Medic so verzweifelt wartet. 2030 sind 4 Jahre. Werden wir so gut wie alles aus dem Haushalt ausgeben für Verteidigung, für Arbeit und Soziales und für Zinsen.
Genau.
80 Milliarden Zinsen. Wir tun darüber hinaus nichts mehr. Ja. Das heißt, die Investitionen, die Sie wollen, die haben wir dann auch nicht mehr.
Ich sitze ja im Haushaltsausschuss, deswegen sehe ich mir die Tragödie jeden Tag an und sehe, dass das zum Beispiel die großen Sondervermögen, 500 Milliarden Euro, kommen nicht bei den Ländern und Kommunen an. Es werden nicht ausreichend Schulen und Straßen und Schienen gebaut. Das, was alles versprochen wurde. Gerade ist der Bericht rausgekommen. Es kommt alles nicht an. Ja, der Bericht ist ja, liegt ja vor. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Das heißt, das Geld kommt nicht an. Ja, die Mittel fließen nicht ab. Es gibt keine gute Zusammenarbeit mit den Kommunen, was gebraucht wird. Und die Kommunen, unsere Bürgermeister sagen, wir benutzen es, um den Ist-Zustand zu erhalten. Also die Investitionen, die wir eh schon tätigen wollen, da nehmen wir jetzt das Sondervermögen daraus, aber nichts zusätzlich. Das ist
zweckentfremdet.
Ja, genau.
Das ist ja die Kritik.
Es wird einfach verfrachtet an anderen Posten.
Industrie,
das heißt, die 500 Milliarden quasi weg. Industrie braucht 1 Million in den nächsten 10 Jahren und sie braucht einen Plan. Die Kolleginnen und Kollegen brauchen einen Plan. Was wird produziert? Wollen wir E-Autos produzieren? Dann muss der Staat, dann muss die Bundesregierung sagen, wir setzen auf E-Autos, wir machen nicht den 20. Rolle rückwärts.
Frau Schwertner, mich interessiert nur, was Sie sagen.
Ja, wir sagen,
was wollen Sie machen?
In den Schlüsselindustrien muss es Klarheit geben. Das heißt, wollen wir Wärmepumpen herstellen, wollen wir E-Autos herstellen, wollen wir Busse herstellen? Diese Garantie muss der Staat geben für die nächsten 10 Jahre.
Ich würde gerne wissen, Sie sind jetzt morgen Bundeskanzlerin.
Genau.
Was machen Sie dann? Was ist Ihr Plan? Es braucht ein neues eine neue Idee, ja, eine neue Vision, ja, für Deutschland. Wo kommt das Erfolgsmodell von morgen her? Sie sind jetzt Kanzlerin, mhm, und Sie machen das jetzt. In Sachsen-Anhalt haben wir beide vielleicht da zusammen demnächst was zu tun. Darüber reden wir gleich. Ist ja hochinteressant. Ja. Aber jetzt spielen wir jetzt mal Kanzlerin.
Ja.
Wo gehen Sie rein?
Naja, eben, also wir müssen die Investition, wie gesagt, wir müssen die Schuldenbremse reformieren, die Investitionen möglich machen.
Also Sie leihen sich einen Riesenhaufen Kohle?
Die aber
und verteilen
sorgt,
die?
Die dafür sorgt, dass die Wirtschaft wieder einen Aufschwung bekommt.
An wen
kommt.
Verteilen Sie die? Wie?
Zum Beispiel in die Industrie und sagen, es muss klar sein, was produziert wird.
In welche Industrie?
Unter welchen Bedingungen? Ja, in die Industrien, Zukunftsindustrien, Dinge, welche? Die wir produzieren wollen.
Welche?
Das müssen wir gemeinsam entscheiden. Und deswegen schlagen wir vor, dass die...
Also, es ist so, als wenn Sie ein Trabi oder ein Lada produzieren will. Also nein, das ist doch, was Sie hier skizzieren,
nein,
ist ja abenteuerlich.
Fragen Sie mal die Kolleginnen und Kollegen. Fragen Sie mal die Kollegen. Sie sagen,
das ist Sozialismus reloaded.
Ich weiß, das ist eine Ihrer Schlagworte. Aber sprechen Sie mal mit Betriebsräten.
Wir machen Billionen Schulden und dann sagen wir den Unternehmen, was sie produzieren sollen, und dann warten die, nein, Kunden 7 Jahre, bis sie dann ihr Auto abholen können.
Fragen Sie doch mal die Kolleginnen, was die produzieren wollen. Die und die sagen, sie können alles produzieren.
Die stärkste Kraft ist die Kraft der sozialen Marktwirtschaft. Und diese Kräfte sich mal wieder entfalten lassen, ich glaube, das wäre das, was wir jetzt in, ja, Deutschland brauchen.
Aber sie haben, der Markt allein regelt ja hier wohl offensichtlich gar nichts.
Genau, und wenn deswegen, sie, Frau Schetter, ich kann sie leider dann jetzt nicht aus der Zange lassen, sozusagen.
Nein, unbedingt. Sie, haben ja,
sie sind jetzt Kanzlerin.
Genau.
Herr Blum hat Ihnen jetzt den Gefallen getan, Sie zu unterbrechen, weil dadurch, nein, mussten Sie jetzt nicht mehr richtig antworten. Ich hätte jetzt gerne Antwort auf die Frage, wo, genau, investieren Sie? Sie haben doch gerade erzählt, Sie wollen diese bösen Milliardäre im Grunde alle enteignen und aus dem Land schaffen. Bei BMW sind Milliardäre am Start, soweit ich das weiß. Die gibt's ja dann nicht mehr. Schieben Sie dann Geld zu BMW, um E-Mobilität zu produzieren?
Nein,
oder
nein,
was machen
wir wollen an das Privatvermögen, zum Beispiel der Familien, der 10 reichsten Familien in Deutschland. Das ist aber was anderes. Das
die wollen Sie enteignen?
Das ist, nein, das
aber
ist
ihre, Umverteilung. Aber ihre großen Industrien, die diese Familien hier haben, die sollen Sie bitte weiter betreiben?
Nein, dass die Privatvermögen der wirklich Superreichen müssen besteuert werden. Erstens, damit es gerechter zugeht. Ja. Zweitens, damit die Sozialleistungen, ja, ja, gerechter verteilt werden. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist,
genau,
wie, dass wir wirklich Geld in die Hand nehmen müssen, um die Industrie zu erneuern. Wir müssen das Expertentum der Kolleginnen und Kollegen, ja, die wissen, was produziert
Welche
werden soll.
Welche Industrie? Was haben Sie da identifiziert? Wo sind die Geschäftsfelder der Zukunft? Wo kommt der neue Erfolg von Deutschland? Ist es Stahl?
Zum Beispiel der Stahl, zum Beispiel die E-Mobilität. Wir könnten Solarzellen herstellen, wenn wir das politisch wollen. Können wir uns selbst unabhängig machen.
Solarzellen können wir niemals zu dem Preis herstellen, den die Chinesen herstellen. Keine Chance.
Ja, aber es ist doch eine politische Entscheidung, ob wir unabhängig sein wollen, zum Beispiel von China und von den Märkten, ob wir den europäischen Binnenmarkt stärken wollen. Das sind doch alles politische Entscheidungen.
Ja, aber Sie erklären dann Ihren Wählern, dass diese Solarzelle, die Sie jetzt gerade für unter 100 Euro aus China kaufen, diese Photovoltaikplatte, die kostet dann 300.
Sie fragen mich jetzt nach einem wirtschaftlichen Plan.
Sie, ja.
Und ich sage, dass wir gemeinsam mit den Kolleginnen, und das entscheiden wir denn nicht als Einzelne, als Linke, sondern die Kolleginnen wissen selbst am besten, was sie wie produzieren und was wir auch brauchen. Und das
wer sind diese Kollegen?
Naja, das sind zum Beispiel die Kollegen von IAV, die mir ganz viele Pläne vorgelegt haben, was sie alles produzieren können. Genau. Das sind
aber
die Experten.
Darf ich mal ganz kurz fragen, Frau Schwertner?
Naja, aber
mit wem wollen Sie, ich finde das ja alles super interessant, aber mit wem wollen Sie das eigentlich durchsetzen? Mhm. Also eine Reform der Schuldenbremse beispielsweise, ja, das schafft ja noch nicht mal die Große Koalition. Also mit wem wollen Sie denn eigentlich solche Operationen tun? Es gibt keine Partner dafür.
Ja, ich sage ja erstmal nur, was notwendig wäre. Mhm. Und was wir halt gemacht haben, das war wirklich fatal vor über
einem Jahr. Aber es mangelt ja auch nicht an Geld. Also wir haben ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro. Also da brauchen wir jetzt nicht noch die Schuldenbremse irgendwie abschaffen.
Aber es reicht ja nicht mal um den Ist-Zustand. Wir haben einen Investitionsrückstau von über 400 Milliarden Euro. Die Kommunen sind absolut verschuldet. Die können sich nichts mehr leisten. Mhm. Die Lage ist wirklich dramatisch. Sie müssten eigentlich nicht schlafen können, weil die Kommunen keine Gelder mehr haben. Das meine ich wirklich ganz ernst.
Also heute Nacht kann ich nicht schlafen, weil ich jetzt gehört habe, was Sie alles vorhaben. Also,
ja, das freue ich mich tatsächlich drüber. Weil das sollten Sie auch. Nein. Sie müssen doch, es ist Ihr Job, dass die Kommunen Geld haben, dass Schulen gebaut werden.
Seien Sie nicht so streng mit dem armen Blume.
Nein, aber es ist doch so.
Den wollen wir weiter in Bayern haben, das ist ein guter Mann. Aber jetzt nochmal im Ernst jetzt, Chemie, ja, zum Beispiel. Ne?
Genau, ich war gerade in Leuna im Chemiedreieck, auch da fallen Jobs weg.
Richtig.
Und wenn in einem Betrieb, in einer ganzen Kette von Betrieben, die gemeinsam eine Kette haben von Dingen, die sie herstellen, wenn einer da wegfällt, zum Beispiel Dow in Leuna, dann bricht die ganze Kette und dann ist das ganze Chemiedreieck in Sachsen-Anhalt gefährdet. So, dann gehen 1000 Jobs flöten in Sachsen-Anhalt, genau, wo Wahlen stattfinden, wo die AfD bei fast 40% ist. Mhm. Und dann sagen sie, es gibt keinen Plan. Die Landesregierung hat keinen Plan, um diese
Plan,
Jobs zu erhalten.
Ich will Ihren Job haben. Nicht Ihren Job? Den will ich nicht. Bitte nicht. Das war ein falscher Versprecher. Ich würde gerne verstehen, was ist Ihr Plan? Was machen Sie dagegen? Anderes Beispiel, Chemie, BASF, größter Chemiekonzern der Welt. Die bauen überall Produktionskapazitäten auf. Die haben gerade in China die größte Einzelinvestition ihrer Geschichte hingelegt. 10 Milliarden Euro.
Ja.
Was bedeutet, sie haben sie nicht in Deutschland gemacht?
Genau.
Warum haben sie sie nicht in Deutschland gemacht?
Weil wir haben öffentlichen Investitionen.
Sie haben sie nicht gemacht, weil der Strompreis viel zu teuer ist.
Das auch.
Weil die Lohnkosten viel zu hoch sind, weil wir schlicht nicht wettbewerbsfähig sind. Das ist der Grund, warum sie es gemacht haben. Und die sagen, unser Hauptbusiness machen wir jetzt dort. Wollen Sie dann dem neuen CEO von BASF oder anderen vorschreiben, wo er zu investieren hat? Das Rennen werden Sie immer verlieren. Sie haben keine Chance.
Deutschland ist ja trotzdem noch grundsätzlich ein attraktiver Standort, auch für Firmen, weil wir gut ausgebildete Fachkräfte haben, weil wir eben diese Ingenieure
die Chinesen
und diese Leute
auch
haben. Klar, aber deswegen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, also es ist jetzt sehr traurig, dass ich Ihnen das als Linke erklären muss, aber um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss es öffentliche Investitionen geben und einen klaren Plan geben, wir wollen das hier produzieren, dann kommen auch private Investitionen, aber wir haben es nicht geschafft, zum Beispiel Intel in Magdeburg, krachend gescheitert.
Aber das ist doch das beste Gegenbeispiel für...
Wir haben uns nicht dafür entschieden, Plan, die Chipindustrie in Deutschland tatsächlich ansässig zu
machen. Hat nie funktioniert.
Sie haben keinen Plan, das ist vielleicht noch viel schlimmer.
Naja, aber der Staat als Unternehmer, das ist ja keine ganz neue Idee. Also auch Robert Habeck hat das ja probiert. Er hat auch gesagt, komm, wir identifizieren jetzt hier mal neue Schlüsselindustrien, Zukunftsindustrien, da stecken wir Steuergeld rein.
Ist das
so.
KI?
Kein einziges Beispiel hat doch wirklich richtig funktioniert. Sie haben die Chipindustrie erwähnt. Magdeburg, pleite, Batteriehersteller, nicht richtig funktioniert. Also die Idee, der Staat wäre der bessere Investor bzw. Unternehmer, das ist doch reihenweise gescheitert in den vergangenen Jahren.
Die beste
lustigerweise versucht das ja Trump auch in Amerika. Im Grunde ist er da ganz nah an Frau Schwertner.
Im Grunde machen das alle anderen nicht. Länder, nur Deutschland.
Aber
nicht
die
so.
Beste Antwort hat auch die Bundesregierung gegeben mit der Hightech-Agenda. Wir reden ja jetzt defizitär die ganze Sendung schon, aber Fakt ist, diese Hightech-Agenda ist ein echtes Aufbruchssignal. 18 Milliarden Euro gezielt für Zukunftstechnologien im Feld von Robotik, im Feld von künstlicher Intelligenz, Life Sciences. Wir leben heute in unserem Wohlstand in unserem Land, muss man ja ehrlich mal sagen, immer noch von Erfindungen, die zum Teil 100 Jahre und älter sind.
Das ist richtig.
Und von diesem Portfolio, was von neuen Dingen notwendig ist für den Wohlstand von morgen, liegt da sehr wenig heute drin. Und deswegen ist das eine absolute Überlebensstrategie und eine der besten Geschichten dieser Bundesregierung, diese Hightech-Agenda von Dorothee Bär, Friedrich Merz und anderen, auf den Weg zu bringen und dafür diesen wichtigen Zukunftsimpuls
aber
zu geben.
Aber 18 Milliarden, darüber lachen die Chinesen jetzt mal ernsthaft. Also
ist Doro Bär, ich frage nur für einen Freund, ist das die Frau mit dem BAföG?
Das ist die Frau, die als
ist das die Frau, die gerade das BAföG gestrichen hat?
Das ist die Frau,
die Erhöhung des BAföGs gestrichen hat?
Das ist die Frau,
weil uns die jungen Leute, die Zukunft des Landes, die studieren sollen, die was lernen sollen, die sich ausbilden lassen sollen, die echte Exzellenz abliefern sollen an Universitäten, so wichtig sind?
Ich glaube, wir haben hier wirklich ein Thema und das ist jetzt öffentlich wahrscheinlich bisher nicht so sehr diskutiert. Aber die Studierenden gegen Zukunftsinvestitionen dann sozusagen auszutauschen, das ist nicht der richtige Weg. Und das ist genau das, was natürlich passiert unter diesen inhaltlichen und finanziellen Zwängen dieser Bundesregierung. Herr Lanz, ich bin ganz klar für eine BAföG-Reform. Gibt es überhaupt kein Vertun. Ich war das während der letzten Legislaturperiode.
Sie sind Wissenschaftsminister, Herr Blume. Ihnen muss das doch ein Anliegen sein.
Ist es. Und es ist auch der Bundesforschungsministerin
Anliegen. Okay, und warum streichen wir das dann? Warum senden wir jungen Leuten ein weiteres Mal das Signal?
Nein.
Entschuldigung, steht dem Koalitionsvertrag das?
Das ist richtig.
So.
Kommt und dann auch. Es ist im Grunde genommen alles beschlossen. Also ich glaube,
kommt
das
jetzt oder kommt nicht?
Naja, also es glaube ich, gibt noch ein paar Finanzierungsthemen, die man schon miteinander sauber aufdrüsseln muss.
Nur mal,
denn auf der einen Seite, Herr Lanz, zu sagen, wir machen diese BAföG-Erhöhung, die richtig ist, will das ganz deutlich sagen.
Ach so.
Denn BAföG ist ja keine Almose. Und dass der BAföG-Satz, der Regelsatz unter dem Grundsicherungssatz liegt, ist nicht richtig. Deswegen hat die Koalition gesagt, in ihrem Koalitionsvertrag, wir machen das. Aber natürlich muss das Ganze im Haushalt abgebildet sein. Und was
aber
nicht
ist es
geht,
doch schon.
Was nicht geht, ist, dass die Bundesforschungsministerin quasi dafür in ihrem Etat dann alle anderen Dinge zusammenstreichen muss, um diese Erhöhung zu machen. Das war das, wo ich gesagt habe, das ist unfair, das eine Zukunftsprojekt gegen das andere irgendwie
aber das ist ja Ihr Problem. Das ist ja politischer Gestaltungswillen. Aber ich trage Ihnen noch mal was vor von Johannes Winkel. den kennen Sie, das ist der Chef der Jungen Union.
Guter Mann.
Einer, guter Mann, sehr guter Mann. Bin mir nicht sicher, ob Sie das gleich noch so sehen werden. Der sagt, die Rentenerhöhung nur in diesem Jahr kostet uns 20 Milliarden. BAföG 67 Millionen. Das kann nicht unser Ernst sein. Zitat Ende. Hat er recht?
Ja, er hat recht und deswegen, stehe sehr hinter dieser BAföG-Reform. Die BAföG muss einfacher werden.
Sie haben jetzt gerade ein Riesenproblem, ne? Es ist lustig, das zu sehen. Sie sind einerseits Wissenschaftsminister. Sie können jetzt nicht gegen Studenten hier reden. Und gleichzeitig müssen Sie Doro Bär verteidigen. Das ist natürlich jetzt eine miese Situation.
Nö, das ist gar nicht mies, weil ich mit Dorothee Bär mich ja regelmäßig austausche und weiß, dass sie dazu steht. Ist ja keine Frage. Sie ist die oberste Vorkämpferin. Nee, das hat sie nicht gemacht. Sie hat darauf hingewiesen, dass es finanzielle Schwierigkeiten gibt. Und
sie hat gesagt, es gibt kein Anrecht auf ein Vollkasko-Studium in Deutschland.
Also da müssen Sie sich dann selber in Ihre Sendung einladen. Da kommt sie auch bestimmt. Ich kann sagen, das Bundesforschungsministerium arbeitet weiter an dieser BAföG-Reform und der Plan ist es, auch ins Kabinett zu bringen.
Ist das eine gute Art zu kommunizieren, jungen Leuten zu sagen, hier euer Vollkasko-Studium, jetzt macht das mal schön selber und nebenbei geht mal ein bisschen arbeiten? Das ist der Sound, den wir kennen. Ihr arbeitet alle zu wenig, strengt euch mal ein bisschen an. Das ist so ein bisschen März 2.0.
Also ich glaube, man hätte das wuchtiger sagen können, dass BAföG eine wichtige Funktion hat bei der Bildungsförderung und dass diese BAföG-Reform auch notwendig ist. Das ist bei all dieser Haushaltsdiskussion ein bisschen in den Hintergrund getreten. Das will ich durchaus
bestätigen. Ich mag das, Herr Blume. Finde ich sehr gut. Okay,
Sie von Doro Bär muss man natürlich sagen, es war ja eigentlich Jens Spahn, der das Thema losgetreten hat, indem er gesagt hat,
wir
können uns das alles nicht mehr leisten, hier mit Elterngeld und sonst was. Und eben da hat er in dieser Reihe auch das BAföG genannt.
Ja.
Das war allerdings, glaube ich, würde ich eher machtpolitisch ausleuchten, so ein bisschen ein Hinweis von Jens Spahn,
mal gucken, was
mit
passiert,
wem man hier jetzt zu verhandeln hat. Es ist möglicherweise gar nicht mehr nur der Bundeskanzler, sondern eben auch Jens Spahn. Ja? Also nach dem Motto, hier hängt jetzt der Hammer.
Wir wollen jetzt heute noch mal versuchen, in der Endphase dieser Sendung Sie beide ein bisschen näher zusammenzubringen. Noch so richtig geglückt
ist
das.
Das wird
aber
sehr schwer.
Ist das, ja, aber möglicherweise müssen Sie bald. Sachsen-Anhalt ist das Thema. Wann ist die Wahl?
Sachsen-Anhalt ist am 6. September.
September, ne?
Genau. Ja, ist die erste Wahl der drei Wahlen.
Und es könnte eine Situation eintreten, in der, schauen wir mal drauf, in der die CDU sehr auf das Wohlwollen der Linkspartei angewiesen ist. Herr Blume nickt.
Nee, das war, ich habe meinen Kopf nicht bewegt.
Doch, haben alle gesehen. aber ist ja so, ne?
Ich glaube, da werden falsche Alternativen aufgemacht. Ja? Das ist nicht das Thema.
Also es gibt schon eine Alternative, aber die wollen Sie nicht.
Nee, die wollen wir nicht. Und mir wird im Moment auch zu viel darüber diskutiert. Ich stelle auch fest, dass jetzt überall schon die Vorbereitungen laufen für den Fall, wenn, was man da für Vorkehrungen treffen muss. Ich würde wirklich einfach mal die Leute, die dort Wahlkampf machen, gerade unterwegs sind und versuchen, ihre Anhänger zu mobilisieren, die jetzt einfach mal einen guten Wahlkampf machen lassen. Und wie das im Fußball auch ist, wir sind heute mit dem Fußball in die Sendung gestartet, ein Spiel dauert 90 Minuten und klar, die Vorzeichen sind alle nicht einfach. Umso wichtiger, dass auf Bundesebene auch was jetzt funktioniert in den nächsten Wochen und dann sollte man diese Sachen besprechen, wenn das Wahlergebnis da ist.
Will ernsthaft Sven Schulze gewinnt das in Sachsen-Anhalt?
Also, es wäre doch der erste Wahlkämpfer, der sagt schon vor der Wahl, ich gebe auf. Das ist doch Quatsch. Also natürlich arbeitet jeder darauf hin, dass er den Regierungsauftrag bekommt. Also
klar, aber er ist natürlich, das muss man glaube ich schon sagen, ein ziemlich schwacher Kandidat. Ist viel zu spät Ministerpräsident geworden, hat keinen richtigen Amtsbonus. Er hat einen europapolitischen Hintergrund, was ich persönlich sympathisch finde, ihm aber glaube ich in Sachsen-Anhalt eher nicht so hilft. Ja? Also es könnte auch eine Belastung sein. Wäre schon erstaunlich und spektakulär, wenn Sven Schulze das noch drehen würde, dieses Ding.
Man weiß das nicht und ich verstehe den Punkt, wenn Sie sagen, wir können jetzt nicht den armen Schulze jetzt schon in Grund und Boden reden und sagen, was da passiert. Das meine ich nicht. Aber worüber wir reden müssen, finde ich, ist dieser Unvereinbarkeitsbeschluss. Sie sagen, da gibt es die Brandmauer nach rechts und es gibt faktisch eine Brandmauer auch nach links. Und jetzt kommt Daniel Günther um die Ecke, den Sie gut kennen. Guter Ministerpräsident?
Das müssen die Schleswig-Holsteiner beurteilen.
Ist ernsthaft?
Ja klar, das ist doch Ministerpräsident von...
Es geht Ihnen nicht über die Lippen zu sagen, es ist ein Unionsmann.
Klar, es ist ein Unionsmann und hat offensichtlich großen Rückhalt in seinem Land.
Sehr. Hat es geschafft, die AfD wirklich klein zu halten, im Gegensatz zu Friedrich Merz.
Also, ich glaube, bei dem Thema...
Würden Sie nicht sagen, dass Daniel Günther ein guter Ministerpräsident ist?
Ich finde alle Unionsministerpräsidenten gute Ministerpräsidenten. Also da ist doch nichts falsch dran, oder?
Nein.
Also ich weiß ja genau, wo Sie hinwollen. Herr Lanz und Dinkelfein wollte ich Ihnen jetzt einfach nicht tun. Ich finde, dass wir da eine große gemeinsame Aufgabe haben. Und ich finde, es wird unterschätzt in der Republik, dass die Union...
Ist nicht schlecht.
Dass die
ist nicht schlecht.
Es wird unterschätzt, dass die Union doch im Grunde die einzige politische Kraft ist, die der AfD wirklich was entgegensetzen könnte.
Ja.
Denn was nicht funktioniert, sag es mal ganz deutlich in der Sendung, es gibt Kreise, die sagen, wir haben in dem Land überhaupt keine Probleme, gar keine Probleme, und diejenigen, die da irgendwie in AfD-Nähe als Wähler gedriftet sind, sind totale Deppen. Total falsche Strategie.
Das sagt ja keiner.
Ja doch, gibt's in der Debatte. Und die anderen, die sagen, wir haben nur Probleme, ich glaube, das funktioniert auch nicht. Und deswegen wirklich dieser Weg der Mitte zu versuchen, Politik zu machen, die so ein paar Kernthemen der Menschen aufgreift, ja, und Lösungen anbietet.
Aber Herr Blum, gucken Sie sich doch mal die beiden
und das nicht immer
Balken
sofort
an.
Diskreditieren, das halte ich für den richtigen Weg. Und das ist der ehrliche Weg der politischen bürgerlichen Mitte.
Aber Herr Friedrich Merz ist angetreten, die AfD zu halbieren. Jetzt gucken Sie sich mal diese beiden blauen Balken an. Die AfD hat sich fast verdoppelt und die CDU ist abgestürzt. Dann können Sie doch nicht sagen, das hat mit unserer Politik nichts zu tun, sondern diese Politik der angeblichen Mitte, die Sie meinen, mit Kürzungen, mit Sozialkahlschlag, sorgt in dem Bundesland, in Sachsen-Anhalt, mit der höchsten Armutsquote dafür, dass nämlich die ärmsten Menschen in Sachsen-Anhalt sich das Gefühl haben, von der CDU nämlich nicht mehr vertreten
diese
zu werden.
Diese beiden sind ein Ergebnis von 10 oder 15 Jahren. Das ist doch keine Momentaufnahme,
genau,
sondern
aber das hat sich auch natürlich.
Es geht um den Blick nach, vorne. Frau Schwertner, wären Sie bereit, mit der CDU zusammenzuarbeiten, vielleicht sogar zu koalieren in Sachsen-Anhalt, wenn es nötig wäre?
Wir werden in Sachsen-Anhalt alles tun, damit die AfD nicht an die Schalthebel der Macht kommt.
Das heißt, Sie würden
das meine ich sehr ernst.
Auch Schulte zum Ministerpräsidenten wählen.
Nein, ich will über die Dramatik der Situation sprechen, weil ja, ich glaube, das wird hier überhaupt nicht ernst genug genommen. Was das bedeutet für ein Bundesland, wenn das erste Mal eine AfD eine Alleinregierung hätte, was das bedeutet, die haben einen ganzen Plan, um die demokratischen Institutionen aufzulösen, um die voller AfD-Beamte einzusetzen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Sender alle komplett abzusägen. Ja, da gibt's die Pläne
keine
liegen
Schulpflicht
da.
Mehr und so.
Und sie haben dafür überhaupt kein Gefühl, können dafür nichts sagen. Und die Menschen in Sachsen-Anhalt sind zu Recht wütend. Und sie können jetzt keine drei Punkte nennen, die sich im Land verbessern würden, wenn die CDU regiert, was sie gerade schon macht, weil die Menschen sind zu Recht wütend. Und deswegen sagen wir werden jetzt diesen Protest organisieren gegen die Bundesregierung, denn die ist hauptsächlich dafür verantwortlich natürlich. Und die Menschen sind zu Recht auch wütend auf diese Bundesregierung. Wir werden in Sachsen-Anhalt wieder an ganz vielen Haustüren klingeln. Wir werden mit ganz vielen Menschen sprechen und sagen, es braucht konkrete Verbesserungen.
Wir haben nur noch ein paar Minuten, ja. Frau Schwertner. Das ist ein anderes Thema, aber die Frage noch mal. Sie würden den CDU-Ministerpräsidenten ins Amt wählen?
Wir werden keinen Blankoscheck dieser CDU ausstellen, die AfD-Politik macht.
Würden Sie auch mit der CDU koalieren?
Ach, darüber müssen wir gar nicht reden, dass das Problem liegt bei der CDU. Die haben ja ihren
Vereinbarkeitsbeschluss.
Nein, ich möchte politisch darüber sprechen, um welche Inhalte geht es. Was soll denn verändert werden für Sachsen-Anhalt? Und wenn, solange es nicht darum geht, sondern nur darum geht, ob die CDU irgendwelche Beschlüsse hat oder nicht, das interessiert doch keinen Menschen in Sachsen-Anhalt.
Ich finde ja noch interessanter, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Also Sie wollen dort einen Wutwahlkampf, einen Wutüberbietungswettbewerb mit der AfD führen. Da kann ich nur sagen, also das wird total zum Scheitern verurteilt.
Also die Menschen
auf die Straße zu bringen und sich dabei in der Angst vor der Zukunft mit der AfD zu überbieten, das wird doch nicht das
Sie
Rezept sein, um unsere Demokratie
genau
zu stabilisieren.
Genau diese Ignoranz hat dazu geführt, dass die Menschen so wütend sind. Und sie hat dazu geführt, dass die Bundesregierung so unbeliebt ist wie noch keine Bundesregierung vor ihr, weil sie nicht anerkennen können, was diese Kürzungen, was diese Reformpläne, was diesen täglichen Beleidigungen, die Menschen arbeiten zu wenig, sie müssen noch viel länger arbeiten, sie arbeiten nicht hart genug, diese täglichen Beleidigungen von Friedrich Merz, dafür kriegen sie jetzt die Quittung.
Also wenn Ihre Thesen richtig wären, dann müsste ja die Linkspartei bei 50% stehen.
Naja, wir sind jetzt zumindest mal doller gestiegen als hier.
Wir schweifen
zuletzt
ab vom Thema. Die Frage, sollte sich Herr Schulze von der Linkspartei notfalls mit zum Ministerpräsidenten wählen lassen?
Ich war mal CSU-Generalsekretär und deswegen weiß ich keine Ratschläge an die Schwesterpartei. Ich weiß, was für uns gilt als CSU und ich weiß, welche Beschlüsse die CDU hat. Dass das alles am Ende nicht einfach ist, angenommen von Wahlergebnissen, wie Sie die vorhin skizziert haben, Herr Lanz, ist ja gar keine Frage. Aber umso wichtiger ist, dass man erstens mit diesen Fragen sensibel umgeht und zweitens, ich sag's nochmal, auch wenn das jetzt langweilig rüberkommt, erstmal versuchen, dass es überhaupt nicht in defizitäre Situation kommt.
Konkrete Frage auch an Sie, Herr Medik.
Das ist ja eine super interessante Situation für die CDU in Sachsen-Anhalt. Ich glaube, dass wird so kommen, dass es irgendeine Form der Kooperation da geben muss, weil sonst hat die Union gar keine Chance, die AfD von der Macht fernzuhalten. Es wäre ja auch nicht das erste Mal. Wir haben dasselbe ja schon in Thüringen erlebt, wo Mario Vogt sich mit Hilfe der Linken ins Amt des Ministerpräsidenten hat wählen lassen. Wir haben dasselbe in Sachsen erlebt, wo Michael Kretschmer das Gleiche getan hat. So, also es gibt Präzedenzfälle. Und auf der anderen Seite hat man noch diesen formellen Unvereinbarkeitsbeschluss. Der existiert eigentlich nur noch auf dem Papier. Faktisch gibt es ganz andere Politik mittlerweile in den Ländern, aber auch im Bund. Wir erinnern uns an die Kanzlerwahl beispielsweise im Mai letzten Jahres, als nur mit Hilfe der Linkspartei Friedrich Merz es überhaupt möglich war, im zweiten Wahlgang dann gewählt zu werden. Also da gibt es schon gar nicht mehr diese Brandmauer nach links. Heißt das, man kann diesen Unvereinbarkeitsbeschluss einfach auflösen aus Sicht der CDU? Auch super heikel, weil wenn man das macht, dann sagen natürlich andere in der Union, ja, dann können wir auch den zur AfD auflösen. Mhm. Also man ist praktisch gekettet an einen Beschluss, der sich in der Realität eigentlich gar nicht
halten lässt. Genau, deswegen würde ich Sie, Herr Medig, weil Sie da dicht dran sind, noch gerne fragen. Ich habe neulich ein Interview gelesen mit Alexander Reuscher. Das ist ein Abgeordneter der CDU aus Magdeburg, Sachsen-Anhalt. Ja. Der sagte, diese ganze Brandmauer ist Unsinn. Mhm. Man mauert sich als demokratische Partei nicht ein. Und man grenzt auch keine Bürger aus. Und sagt, es zeugt von falschem Misstrauen, den Landesverbänden vorgeben zu wollen, mit wem oder wie man Mehrheiten organisiert. Das fand ich ein interessantes Ding. Und der zweite Gedanke war, und das ist offenbar ein Gefühl in der gesamten CDU in Sachsen-Anhalt, die CDU ist mehr als nur eine Partei der Mitte. Sie ist eine Volkspartei, die weit bis rechts, Franz Josef Strauß, und weit nach links, Norbert Blüm reicht. Und deswegen müssen wir in der Lage sein, sowas zu integrieren. Ja. Ist das die Stimmung?
Glaube ich schon. Und ich glaube, dass auf die CDU da eine Wahnsinnszerreißprobe zukommt, ja, im Herbst. Gerade wenn die einzige Möglichkeit darin liegt, mit der Linkspartei irgendwas zu machen, wird das natürlich auch Kräfte mobilisieren, die sagen, nee, sorry, das können wir doch nicht machen. Wir haben hier irgendwie eine rechte Mehrheit, die müssen wir doch auch irgendwie zum Tragen bringen. Ja? Und dann wird die Frage sein, hat die Parteispitze in Berlin noch die Autorität, dem eigenen Landesverband eine Ansage zu machen oder nicht? Ich glaube nicht, dass diese Autorität besteht. Ja? Wir haben dasselbe ja schon erlebt 2020 in Thüringen. Da hatte Annegret Kramp-Karrenbauer damals auch nicht die Autorität, den eigenen Leuten zu sagen, ihr dürft jetzt aber nicht mit Hilfe der AfD den FDP-Ministerpräsidenten wählen. Haben sie einfach so gemacht. Annegret Kramp-Karrenbauer ist damals darüber gestürzt. Heutzutage ist die Lage ja noch mal viel schwieriger.
Viel komplizierter,
die Bundesregierung liefert nicht. Es wird absehbar zum Sündenbock gemacht werden vom eigenen Landesverband für eine absehbare Wahlniederlage. Also da sehe ich nicht, dass da irgendeine Ansage gemacht werden kann von Friedrich Merz oder Carsten Lindemann.
Also, bleibt spannend. Wir werden das weiter diskutieren. Herr Blume hofft einstweilen, dass der Sozialismus nicht zu schnell ausbricht.
Das macht mir wiederum jetzt einen schönen Abend.
So, diese Angst, die Sie da spüren, ja, seine Angst vor dem Sozialismus. Wir werden das weiter diskutieren. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.